letztes Jahr die Jungle World, die linke Wochenzeitschrift Jungle World, rief Anfang letzten Jahres 50 Jahre Punkrock aus. Und ich finde, da kann man sich ja durchaus drüber streiten. 1975, 1976, ich glaube, wenn man Amerikaner fragt, die im CBGBs 1975 schon Television live gesehen haben, die würden sagen, klar, 1975 ging Punk in Amerika los. Mhm. Aber wenn man Engländer fragt, die 1976 auf diesem berühmten, legendären Sex Pistols-Konzert waren, wo nur 100 Leute waren, aber ungefähr alle legendären Bands gehört haben, würden alle natürlich sagen, ja klar, 76 ging es los. Keiner würde sagen 77, das sagen nur Trottel.
Aber ja, man könnte auch sagen, 1974 sowas, als Def ihre erste LP rausgebracht haben oder...
Ja. Das wäre nämlich oder, eine Fachsimpelei.
Oder ja. MC5 irgendwie mit Kicker of the Champs. Das war ja, glaube ich, 69 schon oder 70.
Da kannst du auch Stooges nehmen und so.
Ja,
jetzt hast du die Anmoderation ein bisschen versaut.
Ach, Entschuldigung.
Das macht aber nichts, weil ich glaube, das wird eine sehr nerdige Folge mit einem Punkrock-Schwerpunkt, nachdem die letzten drei Folgen sehr politisch waren. Falk Fatal aus Wiesbaden. Buchautor, Abend. Podcaster, DJ, Punk-Koryphäe. Und das alles aus Wiesbaden. Wahnsinn. Ich freue mich.
Erstmal vielen Dank für die Einladung. Entschuldigung, dass ich die Anmoderation zerstört habe. Sorry.
Du bist selber Podcaster. Das ist dir sicherlich auch schon mal passiert. Der ganz einfach mitten reinredet.
Ja, ich habe ja so einen Podcast gelegen, der macht das andauernd irgendwie. Also
stimmt,
von daher.
Stimmt, ihr seid ja ein Duo. Das ist ja doch was anderes, genau. Ja. In jedem Fall können wir uns darüber aber herrlich, weiß ich gar nicht, ob man sich darüber streiten soll. Ich habe mir aber noch zur Vorbereitung natürlich diverse Politox-Folgen nochmal angehört. Genau, so heißt der Podcast, den du schon seit vielen, vielen Jahren machst, mit dem Reidi zusammen. Liebe Grüße. Der war auch mal eine Zeit lang bei mir auch auf Patreon und ich glaube, er hört das auch schon eine ganze Weile und er ist ja auch mit der Manu, oder ihr kennt Manuela schon.
Die genau.
Ist ja auch hier in unregelmäßigen Abständen zu Gast zum Feminismus.
War auch schon bei uns schon öfters mal.
Reidi hat mit ihrem Podcast gemacht, Triggerwarnung. Also es ist alles, irgendwie gibt es immer irgendwelche Connection. Ich glaube, wir haben auch mit dem Mike vom Sterbt Alle Label aus Hamburg, haben wir auch einen gemeinsamen Bekannten.
Genau, ja.
Der auch bei euch im Podcast war vor nicht so langer Zeit. Und jetzt hattet ihr gerade einen Gast, mit dem ich mich wahrscheinlich demnächst auch nochmal treffen werde.
Ah, genau. Ja,
aber nur nicht vorweg gehen. Auf jeden Fall habt ihr auch eine Folge gemacht, die habe ich mir nochmal angehört, nämlich über so Punkliteratur. Da warst du dabei, nicht mit Reidi, sondern mit Jan vom Trust-Fanzine.
Mhm.
Und da ging es auch um das Buch Please Kill Me. Und das habe ich letztes Jahr zu 50 Jahre von der Jungle World, 50 Jahre ausgerufenem Punkrock-Jubiläum, habe ich auch nochmal das Buch Please Kill Me gelesen. Ich fand es ehrlich gesagt stinklangweilig. Aber die Autoren oder die Leute, die da gefragt werden, würden alle sagen, klar, ging Punk 1975 in den USA los oder noch früher. Das wäre natürlich die große Streitfrage. Wann waren MC5 oder die Stooges, waren das schon Punkbands oder die Sonics oder was? Keine Ahnung.
Ja, oder Velvet Underground.
Muss man da zurückgehen. Wie Punkrock war Lou Reed? Aber wenn ich mit Lee Skinny, als ich das nochmal gelesen habe, ich fand es total langweilig beim zweiten Mal lesen, dachte mir, alle waren in den 70ern auf Heroin und latent schwul, ab in den 80ern aber nicht mehr. Also da waren sie alle wieder hetero und waren dann irgendwie alle irgendwie weg vom Age.
Ja, in den 80ern kam ja dann auch so die Härte in den Punkrock rein, also musikalisch dann, ja, wo wurden sie dann alle irgendwie, haben sie Exploited gehört und dann kam Hardcore und dann Straight Edge Bodybuilding und so gegen Ende dann der Heavy Metal, der dann auch so Einzug hielt. Also ja, keine Ahnung. Also ich glaube, so alt wie Punkrock ist halt die Diskussion, was ist Punk und wann ging Punk los? Also
genau.
Kann man sich herrlich drüber streiten. Also bei mir war es so, ich bin mit dem britischen Punk irgendwie so als erstes in Berührung gekommen, mal von den Ärzten, die so der ganz früh kindliche Einstieg waren, war das dann bei mir irgendwie so ganz klassisch über Sex Pistols und die Briten. Von daher schlägt natürlich da mein Herz ein bisschen mehr so für den britischen Punkrock, aber ja, ganz klar, also ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass die Ramones irgendwie früher schon aktiv waren und zweifelsohne eine Punkrock-Band waren und die schon erwähnten Def, die irgendwie so runtergefallen sind, irgendwie in der Geschichtsschreibung sicherlich auch dazu zu zählen sind. Und ich meine,
kenne ich gar nicht. Waren das die, deren Fans sich Deadheads genannt haben? Waren das
ja,
die?
Ich glaube. Nee, das Deadheads sind das nicht die dieser Rockband, dieser Hippie-Rockband. Nee, Def war so eine rein schwarze Punkband irgendwie, die auch so ein bisschen
kam.
Echt, muss dir mal einen Link schicken. Hm. Also schon ziemlich cool. Und und mein Iggy Pop, ja, also gilt ja als Godfather auf Punk, ja.
Aber, das stimmt. Ja. Nicht so
unbedingt. Kann man sich aber dann fragen, warum haben sich lange Haare da nicht durchgesetzt im Punkrock? Ja?
Also, Gott sei Dank.
Ja, und, aber ich meine, da war oberkörperfrei. Das ist ja heute auch ein bisschen verpönt. Also,
kommt drauf an, wo man hingeht.
Ja, auf jeden Fall.
Kommt drauf an, wo man hingeht. Also Kassierer schon, obwohl, nee, Wölfi lässt das schon mittlerweile an und den Rest auch.
Ich war schon länger nicht mehr auf einem Kassiererkonzert.
Ja, ich schon, vor nicht so langer Zeit. Also vor ein bisschen mehr als ein Jahr.
Mich nerven die Leute, das Publikum nervt mich so. Also so ein Privatkonzert, glaube ich, würde ich mir geben. Ja. Das Publikum ist manchmal schwierig, aber naja. Ja, keine Ahnung, wann es losging. Also,
genau, wann ging es denn bei dir los? Das ist immer so die obligatorische Einstiegsfrage, wenn ich so Leute zu Gast habe, die irgendwie was mit Punk zu tun haben. Entweder wenn sie eine Band gespielt haben oder Band spielen oder halt irgendwie in dieser Szene auch schon seit geraumer Zeit tätig sind. Und das bist du ja, definitiv.
Also bei mir ging das so, ich sag mal, so die erste grobe Berührung war so 1988 irgendwie. Da habe ich in der Bravo einen Artikel über das Abschiedskonzert der Ärzte gelesen und was für eine Skandalband das alles wäre. Und hat mir dann über den älteren Bruder eines Klassenkameraden die ersten beiden Platten, also die Ärzte und die Debil, also eigentlich genau genommen, glaube ich, die zweite und die dritte Platte, besorgt auf Tape, hat mir das angehört und fand das irgendwie so als 8-9-jähriger Junge irgendwie ganz, ganz lustig und hab dann schnell damit gemerkt, dass ich damit irgendwie, weiß ich nicht, ältere Leute provozieren kann. So meine Mutter, meine Lehrer und und dann ging das irgendwie so langsam ein bisschen immer weiter und irgendwann kam der Schulwechsel und da gab es einen coolen Plattenladen, was so heute so rückblickend irgendwie, also ich komme ja eigentlich aus dem Dorf, ja, aus dem Rheingau, das ist so eine kleine dörfliche Weinbaugegend, so 20, 30 Kilometer vor Wiesbaden und da war halt in den 80ern und 90ern, da gab es keine Punks, da gab es keinen Punkrock, da gibt es bis heute irgendwie keine wirklichen Orte für Jugendkultur, da gibt's keine Konzertorte oder sonst was, also das ist wirklich Brachland, aber es gab diesen, komischerweise, diesen geilen Plattenladen, der, wenn es ihn heute noch geben würde, auch locker mit, weiß ich nicht, allen möglichen anderen Plattenläden in Großstädten mithalten könnte. Und habe mich da dann halt dann angefangen, so ein bisschen durchzuhören und bin da dann recht schnell so bei Sex Pistols, UK Subs, The Clash, so diesen ganzen Britpunk-Kram irgendwie hängen geblieben. Da gab es dann auch günstige CD-Sampler, so für 10 Mark oder sowas, die man sich da dann immer holen konnte. Und so ging das dann bei mir so musikalisch so ein bisschen los. Ja, dann kam ja auch so über MTV dann später so ein bisschen, weiß ich nicht, Nirvana, Bad Religion und sowas, dass man dann so kram und ja, und dann tauchten auch auf der Schule und im Rheingau selber langsam auch so die ersten anderen Leute auf, die so ein bisschen punkig aussahen. Ja, dann waren ja 94 die Chaos-Tage und da war dann Punk auf einmal ja dann überall medial und ab da gab es dann praktisch keinen Halten mehr. Da habe ich mir dann auch die damals noch langen Haare dann auch abgeschnitten und mit der kleinen Bastelschere mir hab ein Iro schneiden lassen, so, na, was meine Mutter nicht so gut fand. So, weshalb ich dann direkt mal zum Friseur durfte, der mir dann eine Klatze geschnitten hat. Ja. Also habe ich dann so dieses vom Punk zum Skinhead sehr, sehr schnell hinter mich gebracht. Und so ging das dann auf dem Dorf so langsam los und ja, das war halt dann viel so rumexperimentieren, weiß ich nicht, man hat sich da so ein bisschen zusammengefunden, so die ganzen, weiß ich nicht, so Outlaws, Outcasts irgendwie, so die zwei, drei, die Punk gehört haben, die paar Mettler, paar Hippies waren dann sicherlich auch noch mit dabei und dann hat man da so seine ersten Gehversuche gemacht und irgendwann dann halt in Wiesbaden auch ein paar Punker kennengelernt und ich glaube 94 oder 95 hat der Schlachthof in Wiesbaden aufgemacht, der ja hier für die Region, für Wiesbaden, ein ganz bedeutender Laden ist. Und da, konntest du dann halt auf einmal auch irgendwie, Punkbands in der Nähe sehen und musstest nicht immer nur selber auf dem Acker irgendwie was organisieren, um dann deine eigene Band oder die Schülerband deiner Klassenkameraden organisieren zu können oder spielen lassen zu können. Ja, und dann ging es langsam los.
Also du bist eigentlich so ein klassischer Dorfpunk, ne? Also das, was Rocco Schamoni auch in diesem Buch von ihm beschreibt, so genau. Also dieses, also es ist schon irgendwo, also es gab aber schon eine Anbindung irgendwo an eine Großstadt. Wiesbaden ist zwar jetzt auch keine Weltmetropole, aber schon eine Großstadt, also mit 200.000 Einwohnern, glaube ich, wo es irgendwie auch eine Szene gibt. Ansonsten dieses Kleinstadt oder wirklich diese Dorf, Jugend. Ich weiß nicht, wie das heute ist so, aber heutzutage kannst du dich ja über das Internet einfach vernetzen und dann bist du ein Teil irgendeiner Jugendbewegung, auch wenn es das eigentlich alles gar nicht mehr so richtig gibt. Aber gleichzeitig gibt es das alles halt im digitalen Raum und muss es ja gar nicht mehr in physischen Präsenz das sein. Das ist natürlich immer wieder ein Thema, weil ich werde auch älter und das sind natürlich einfach Dinge, verschwinden einfach. So, und das, was du gerade beschrieben hast, ich kenne das auch, obwohl ich jetzt nicht auf dem Dorf gelebt habe oder so. Aber auch, also halt in der Stadt so, wo es halt auch immer irgendwie eine Szene gab, an die man irgendwie anknüpfen konnte und Orte gab. Und Hamburg war auch nicht weit weg, da war man 3/4 Stunde mit dem Zug, war man halt in Hamburg und das war nur das absolute Paradies. Aber so diese, ich mag eigentlich diese Stories, so diese, dieses, was so Leute sagen, auf dem Dorf und dann hat man sich dann da irgendwie zusammengefunden mit 3 Mettlern und 2 Hippies und wir waren halt irgendwie so Punks, aber natürlich wurde man wahrscheinlich, wenn man dann zum ersten Mal die Großstadt gefahren ist, nie ernst genommen von den Großstadtpunkern. Das war auf jeden Fall so, auf jeden Fall belächelt wurde. Erstmal die Frage, wie sieht der denn aus? Was ein guter Kotzbrocken-Song ist. und dann auch zweitens, nee. Also man musste sich schon noch beweisen, das fanden wir irgendwie doof, aber andererseits war das auch Ansporn, dann zeigen wir es euch.
Und ja, auf jeden Fall.
Und fand ich auch okay. Dann geht man auf seine ersten Konzerte und das war wie so eine Welt raus aus dieser piefigen Kleinstadt oder Dorftristesse und dann ist man taucht man ein in eine gigantisch große Welt. Mit 16 denkt man, jetzt eröffnet sich das Universum für mich. Also wahrscheinlich war das für dich so in Wiesbaden dann zu einer Zeit, als Punk ja nochmal so einen zweiten Frühling erlebte, 94, 95, 96 durch die Chaostage, war das wahrscheinlich auch so ein, also wie so ein Paradies, so das Realität gewordene Utopia öffnete sich auf einmal dann, oder?
Ja, brutal. Also, oder total. Also, wie gesagt, vorher, also ich hatte schon relativ früh dann auch schon so eine Band. Und ja, aber wie gesagt, wir haben halt dann in irgendwelchen Kellern halt gespielt oder mal, du hast dann auf irgendeinem Schrebergarten, hat dann irgendjemand mit einem Notstromaggregat irgendwie, da hat man sich dann dahingestellt und rumgelärmt und zwischendrin ist dann natürlich die PA dann ausgefallen, weil das Notstromaggregat, das Benzin leer war und dann musste jemand irgendwie zur Tankstelle fahren, um irgendwie neues Benzin zu holen. Dann ging es irgendwann weiter. Mhm. Und ich weiß noch, als so das erste Mal dann wirklich im Schlachthof Wiesbaden war. Und ich weiß nicht, du hast ja eingangs gesagt, du warst schon oder kennst den Schlachthof. Ich weiß aber nicht, in welchem Stadium du ihn kennst oder jetzt auch deine Hörer, der Schlachthof hat ja eine ganz krasse Verwandlung so hinter sich. Also so Mitte der 90er war dieses komplette Gelände, wo der heutige Schlachthof ist, war einfach so eine große, so Industrieruine. Mhm. Lauter so halb verfallene Lagerhallen, die da rumstanden. Und in einer dieser Hallen, dieser Gebäude, war halt der Schlachthof drin und du bist halt dann auf dieses Gelände gekommen. Mhm. Irgendwie alles so halb am Verfallen zugesprüht und irgendwo hat in so einer verrosteten Mülltonne hat ein Feuer gebrannt und irgendwie, und das war dann so für uns Dorfkids natürlich so ganz große Augen, so, wow, was ist denn hier los? So geil und hier wollen wir nicht mal weg, sowas, ja. Und das war natürlich ganz, ganz großartig. Und das war so wie du schon sagtest, natürlich so das erste Mal, dass wir dann irgendwie in Wiesbaden irgendwie da ein paar Punks in unserem Alter irgendwie kennengelernt haben, wo wir dann dachten, ja, das sind so die richtigen Punker, weil die saßen dann da am Luisendenkmal und haben halt Dosenbier getrunken so. Mhm. Und die haben uns natürlich schon dann auch ein bisschen belächelt, wenn wir da mit unseren komischen Bundeswehrparkern oder weiß ich nicht, keiner von uns, sag ich mal so, hatte wirklich den ganz klassischen Stil drauf, sowas, ja. Und also da wurde man natürlich dann schon auch so ein bisschen belächelt, aber ja, irgendwie hat man es dann doch geschafft, da sich dann irgendwann da die Clique dort einzufinden und da dann auch irgendwann ernst genommen zu werden. Und so nahm das dann alles erstmal so seinen Lauf, ja. Mhm.
Die Frage, die ich natürlich dann jedem stellen muss, wenn man schon über die 90er Jahre redet und Punkrock und so. Warst du bei den Chaostagen 94, 95?
Nee, die habe ich nur aus dem Fernsehen und der skandalumwitterten Berichterstattung mitgenommen. So. Und natürlich hat das dann meine Eltern natürlich dann noch mehr schockiert. So was, das willst du, da willst du dazugehören. nein, 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 so gehst du mir nicht vor die Haustür. Ja,
mit Moses Arndt dann damals noch bei Arabella.
Ja, ey, ich hab diese...
Kai Nagel wieder völlig wahnsinnig vor der laufenden Kamera saß und irgendwie einen Stuss erzählt und die das alles ernst genommen hat. Also, herrlich.
Ja, also diese Arabella-Folge, die war großartig. Also ein Kumpel hatte da auf Video mit aufgenommen und ich weiß nicht, wie oft wir uns die da noch reingezogen haben wieder und immer wieder und uns kaputt gelacht haben. Also, ja, herrlich. Also, wäre heute, glaube ich, gar nicht mehr so möglich, aber das war so Mitte der 90er. Es ist so, ja, toll. Also, ja, also das vermisse ich so ein bisschen, so diesen Schockfaktor, so, oder dieses.
Es gibt es halt gar nicht mehr. Ne?
Ja, es also ist halt komplett weg, ja. Also.
Nee, gut, aber ich meine, es ist im Prinzip, also Punk, das muss man ja auch sagen, Punk hat natürlich, und da gibt es auch die wahrscheinlich zig Abhandlungen und Diplomarbeiten drüber und so weiter, aber wie Punk natürlich auch irgendwie den Markt halt beeinflusst hat. Also wenn man will, ist das ja eigentlich genau das, was Michael McLaren und Vivian Westwood eigentlich von Anfang an geplant haben, nur dass das halt tatsächlich eine eigene Subkultur wurde und so groß wurde, das haben die wahrscheinlich tatsächlich auch nicht bedacht. Aber im Prinzip ist natürlich klar, also ich meine auch, keine Ahnung, also was halt alles salonfähig gemacht wurde. Punk und in den 90ern war es ja so, na klar gab es halt nochmal diesen zweiten Frühling durch diesen Chaos-Tage-Schocker, aber gleichzeitig waren da Green Day und Offspring und Bad Religion, das waren ja super erfolgreiche Bands und wenn man so will, waren das auch meine ersten Punk-CDs, die ich mir gekauft habe. Hier Pretty Fly for a White Guy von Offspring war Platz 1 in den Charts, wenn ich mich da richtig erinnere. Die Ärzte irgendwie auch oder die Hosen, das waren ja alles mega kommerziell erfolgreiche Bands und die eckten ja schon lange nicht mehr an. Also es war ja auch in so Bahnen gelenkt worden, wo man eigentlich, also wo auch, wie gesagt, wie wenn Vipo-Lehrer sagen, oder Musiklehrer sagen, wir besprechen jetzt mal einen dritten Wahlsong im Musikunterricht, also dann ist Punk eigentlich schon lange tot.
Das ist vorbei, ja.
Und deswegen war so diese Gewaltorgie bei den Chaostagen wahrscheinlich so das letzte Mal noch, oh, huch, das ist ja schlimm, was da passiert.
Ja, genau. Keine Ahnung, irgendwie meine Kameras, irgendwie, ich weiß auch nicht, das alles hier doof. Ja.
Macht nix.
Auf jeden Fall. Ich glaube, so in den 90ern war halt nochmal so das letzte Aufbäumen und die Chaostage, die haben da halt nochmal viel gemacht, so diesen Schockfaktor hochgehalten und die Spießbürger so ein bisschen noch in Aufruhr versetzt. Wobei man natürlich jetzt auch sagen muss, weiß ich nicht, so in den 90ern hast du vielleicht auch noch so ein paar wirklich altkonservative, sonst was Leute gehabt, ja, also weiß nicht, mir wurde das teilweise dann auch, wenn wir mal irgendwie in einer Fußgängerzone rumgeasselt haben, hast du halt schon nochmal so zugerufen bekommen, ja, wir bauen dir jetzt hier eine U-Bahn nach Auschwitz oder sowas oder sonst dort so ein Kram und das ist ja heute in der Form gar nicht mehr. Also wie gesagt, du fällst ja mit bunten Haaren oder so ist ja gar nicht mehr auf. Ja, also ich meine die Uschi an der Aldi-Theke irgendwie sieht bisweilen punkiger und wilder aus als manche Punks, die heute aufs Pesco-Konzert gehen. Also von daher ist das ja, hat sich das...
Das hat Punk geschafft, tatsächlich.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, so der Gang durch die Institutionen oder sowas, also Punk hat es auf jeden Fall geschafft, ja.
Genau. Und wenn man nochmal so auf 90er Punk auch zu sprechen kommt, also du hast ja auch gesagt, so du warst ja für dich war es dann irgendwie auch der alte britische Stuff wichtig und so. Also für mich auch. Mich hat das auch mehr abgeholt als der Punk, der eigentlich so da zu der Zeit, also bei mir dann zu Beginn der Nullerjahre so angesagt war. Also ich habe das zwar auch gehört, so diesen typischen Schlachtrufe-Punk der 90er, frühen Nullerjahre, diesen Polit-Punk in Anführungszeichen, aber ich fand das jetzt auch nicht so geil. Also wenn, dann mussten es halt die Klassiker aus den 80ern sein. Aber was mich wirklich total abgeholt hat, und das ist bis heute, und ich finde es auch immer noch irgendwie, ich finde es immer noch bemerkenswert, wie ich 2002 die Nevermind the Bollocks gehört habe zum ersten Mal und wie mich das total weggeblasen hat, dieses Album. Und ich dachte mir immer, wie wäre das denn gewesen, wenn ich das 1977 gehört hätte?
Ja, auf jeden Fall.
Das war eine total krasse Revolution. Und wenn dann für dich das auch noch so, hatte ich dieser 90er Jahre Deutschpunk ein, weil das war ja wirklich auf dem Höhepunkt des Erfolges, in Anführungszeichen. Die deutsche Punk-Invasion, Impact Records und.
Allein bei der Nevermind the Bollocks, so wenn's losgeht, so diese Fuß getrampelt irgendwie und dann setzt die Gitarre ein.
Ist hier gerade die Bio von Johnny Rotten lese ich gerade jetzt. Der wird ja jetzt 70 jetzt Ende Januar.
Echt, ja, super. Die neue, die habe ich noch nicht gelesen. Ich kenne nur die alte No Irish, No Dogs, No Blacks. So was, die fand ich auch von großartig.
Die neue erweiterte quasi. Ja. Also genau. Ja.
Und so dieser 90er Jahre Deutschpunk, also was so diesen Schlachtrufe, was ist da alles Grab und dann. Ach, diese Albtraummelodien und dieser ganze Kram. Ich fand das alles kacke. Also so mit Bands wie Dritte Wahl, Fluchtpunkt Terror, V-Mann Joe, Skeptiker. Mhm. Ich hab's alles gehasst und hasse es bis heute. Also so, oder Kapitulation Bonn und alle mit ihren leicht angemettelten Gitarren. Also ganz, ganz schlimm. Also ist ein bisschen traurig, dass gerade so die jetzt alle so für diesen 90er Jahre Deutschpunk stehen und so, weil es gab ja auch echt paar gute Bands. Knochenfabrik, klar, Terrorgruppe, Public Toys fand ich auch ziemlich cool. Mhm. Später Muff Potter oder sowas, ja, ich glaube sogar selbst die erste Turbo-Start kam in den 90ern noch raus. Ja. Ich glaube so 98, 99 könnte sein, ja, müssen wir mal gucken. Ja. Exil auf jeden Fall, der Vorgänger, Superband, ja, also da gab es auf jeden Fall schon gute Sachen, sowas, ja, aber ja, dieser klassische The Pig Must Die. Also ganz, ganz schlimm.
Nee, weißt
also,
du was? Ich mach demnächst mit unserem gemeinsamen bekannten Mike aus Hamburg von Stadt. Machen wir mal so eine, tauchen wir mal ein in die 90er Jahre Abgründe, aber wir holen auch die Sachen raus, die wirklich gut sind aus den 90ern, aber wenn ich an 90er Jahre Deutschpunk denke, dann kommt mir sofort, und ich glaube, es geht nicht nur mir so ein Song wieder ins Ohr, 1, 2, 3, lass die Leute frei von Bums. Das ist der Bodensatz des Deutschpunks. Das sieht es aber so scheiße, dass es schon wieder geil ist. Also das macht mir sofort gute Laune, weil dann denkt man, ja. Das ist so doof, Alter.
Das ist super doof. Und es war ja, ich glaube, die hießen ja für die Schlachtrufe am Anfang Fluchtpunkt Terror, irgendwie, weil das ja, glaube ich, eigentlich nur so eine Dortmunder Fußball-Metal-Band war. Mhm. Und dann haben die für diesen Sampler sich aber umbenannt. Dann haben die eine Platte als Fluchtpunkt Terror irgendwie gemacht und dann später wieder zurück zu Bums, sowas, ja. Aber das ist so, da sage ich dem Mike die ganze Zeit, so mach die doch mal endlich sowas, ja. Aber da weigert er sich ja irgendwie.
Er macht ja auch viel Reissues.
Ja, genau, das wäre doch mal was Gutes, sowas.
Ja, ich meine, dieses 80er Revival, dieses abkühlten 80er Jahre, das reißt ja seit 10 Jahren nicht ab eigentlich. Hm. Ja, dieser 80er Jahre Retro-Hype. Und dementsprechend, da kannst du ja wirklich mittlerweile auch, es wird ja jede noch die rumpeligste Kassette vor allem von irgendwelchen DDR-Punk-Bands wird da mittlerweile auf Vinyl gepresst. Und obwohl man darf ja auch nicht vergessen, es wurde auch in den 80ern war schon ganz schön viel Scheiße auch im Bereich Deutschpunk veröffentlicht. Also man denkt da halt an die geilen Sachen wie Slime und Toxoplasma und Razzia und Weird System und diese Labels, die heute auch immer noch irgendwie auch bekannt sind. Aber es wurde auch ganz schön viel Mist veröffentlicht, wie zum Beispiel Normal beispielsweise, eine meiner absoluten Hassbands.
Oh ja, Normal, ganz
aber die waren auch in den 80ern scheiße, die waren in den 90ern noch beschissener.
Ja. Yeah.
Obwohl mir wurde jetzt gesagt, ich soll die beiden das und das Album nochmal hören, dann würde ich mal die Frage ändern.
Und dann haben sie ja 2006, als Fußball-WM war, haben sie dann ja versucht, sich komplett anzubiedern und haben dann irgendwie im Deutschland-Trikot irgendwie einen WM-Song aufgenommen und haben vermutlich gedacht,
völlig vorbei.
Ja, ich hatte es damals zum Besprechen zugeschickt bekommen, irgendwie für mein Fanzine, und es war bodenlos. Also es wirklich, also Fußballsongs an sich sind ja zu 99% scheiße, aber das war nochmal so das, das ist das absolut Schlimmste.
Dann werde ich mir das auch nochmal reinziehen.
Ja, auf jeden Fall.
Also nochmal zu verstärken.
Ja, auf jeden Fall. Also.
Genau, aber trotzdem, also klar, aber trotzdem 80er, alle lieben die 80er. Es gibt auch unzählige Bücher, das habe ich mir auch aufgeschrieben als Buch, also die Rubrik Bücher, weil du bist auch Buchautor und ihr habt ja auch diese Punkbücherfolge gemacht und so weiter. Und das ist ja auch schon ein paar Jahre her, seitdem sind ja noch mehr Bücher rausgekommen. Mhm. Also großteils behandelt das ja wirklich so diese Zeit 77 bis 89 irgendwo so. Und aber was halt wirklich fehlt sind, also oder unterrepräsentiert sind, einfach die 90er, muss ich mal sagen.
Total.
Weil natürlich, wie gesagt, mit den 90ern assoziiere ich auf jeden Fall, und du auch, halt diesen Schund halt. Aber irgendwie so, ich meine, das ist auch schon wieder 30 Jahre her. So, man kann ja auch so ein bisschen, das mit dem Augenzwinker mittlerweile, auch wenn das damals alles sicherlich nicht Augenzwinker gemeint war, aber heutzutage Jahrzehnte später ist das alles irgendwie auch nur, entbehrt das auch nicht einer gewissen Komik. Und man kann da auch so ein bisschen entspannter drauf gucken. Ich glaube, das machen wir mal jetzt mit der 90er-Folge und dann mal die guten Sachen rauskramen. Mhm. Und vielleicht gibt's ja irgendwie auch so ein Retro-Hype irgendwie um die 90er. Also es gibt's irgendwie ja schon auch, aber so richtig los geht das nicht. Also es ist nicht an der vergleichbar mit dem 80er-Hype.
Also nicht Punk, ja, auf jeden Fall. Also genau. Ich meine, so Eurodance sonst wo 90er-Partys sind ja wieder angesagt, aber...
Oh, schlimm. Eurodance. Oh, ja. Das Beschissenste, was aus 80er-Synthie-Pop und Italo-Disco werden konnte, war Eurodance.
Also ja, dann wurde Big Phil draus, ja.
Ja, und Masterboy und Mr. President und Labouche.
Dr. Alban, ja. Snap auch nicht zu vergessen.
Stimmt. Das sind Absrinde. Also da ging es mir jede Bumsplatte wirklich ein Hochgenuss.
Auf jeden Fall. Also so schlimm war es dann doch nicht. Ja, vielleicht ist es noch zu nah oder ich sag mal so, vielleicht ist es auch einfach so,
Vielleicht waren die 90er einfach
so langweilig erzählt, ne? Über die Chaos-Tage wurde ja viel geschrieben, ja. Also das ist ja schon so ein bisschen abgehandelt oder zumindestens in den Fanzine-Formen und Dokumentationen, ja. So Chaos-Tage der Film ist ja auch sehr, sehr großartig. Aber, vielleicht müsste man es mal angehen, sowas, ja, so ein Please Kill Me über die 90er Jahre schreiben, so, oder, verschwende deine Jugend, mit dritte Wahl und Bums, ja, also.
Genau, wir leihen das an, genau.
Genau, das ist eine gute Idee.
Genau, aber du bist ja publizistisch tätig, wo wir jetzt so viel auch über Bücher reden. Du bist nicht nur Buchautor, sondern du hast ja auch ein Fanzine. Machst du das immer noch, der gestreckte Mittelfinger? Weil das kannte ich nämlich auch, als du da irgendwann mal in der Politox-Folge erwähnt hast, dass das dein Fanzine ist. Ja, dann kann ich mich auch noch dran erinnern. Das gibt's ja auch schon recht lange. Oder gibt's das eigentlich noch? Du warst ja immer so sehr, sehr unregelmäßig. Da wird so ein Jahr gedauert, so bis die nächste
rauskommt. Ach nee, also so ein Jahr, das war am Anfang, das war eigentlich noch die schnelle Zeit, sowas, ja. Also. Nee, also die letzte Ausgabe ist jetzt, glaube ich, vor 10 oder 11 Jahren erschienen. Oh. Und ich kann hier offiziell verkünden, ich arbeite an einer neuen Ausgabe und habe auch schon ungefähr die Hälfte ist auch schon fertig gelayoutet und ich warte jetzt noch auf ein paar Texte und hoffe, dass das dann irgendwann so, ja, vielleicht im Frühjahr, spätestens zum Sommer dann eine neue Ausgabe, die Ausgabe 9 dann. Und ich glaube, die erste Ausgabe kam 2001 raus, also man kann sich vorstellen, in welchen Abständen das so ist, sowas, ja. Aber gut, ich habe zwischendrin viel dann halt auch online noch gemacht, ja. Also so ganz auf der faulen Haut lag ich dann zwischen den einzelnen Ausgaben auch nicht.
Nee, das stimmt. Also ist ja klar. Also ich meine, heutzutage auch Blogs, das, was so in den Nullerjahren ja total en vogue war. Jeder hatte einen Blog. Auch das ist ja heutzutage wieder, das kennt ja niemand mehr. Also gibt's noch Blogger eigentlich? Nee, das ist glaube ich auch tot, ne?
Glaube ich auch ausgestorben.
Was ist denn heute? Das ist ja wirklich, also Fanzine, das war das Schöne am Fanzine. Ich finde das großartig, wenn Leute die Fackel des Print-Subkulturjournalismus noch hochhalten. Das war halt ein Heft, da waren da Texte drin, das musste man lesen, konnte man auf der Toilette lesen oder morgens im Bus oder in der Bahn oder was weiß ich oder auf der Arbeit in der Mittagspause oder sonst was. Und man hatte auf jeden Fall was Handliches, was Haptisches. Dann kamen die Blogs und das war schon Text. Oh gut, da könnte man auch ellenlange Texte schreiben, das stimmt schon. Aber ich fand das immer schon ätzend, so einen ellenlangen Text an einem Computerbildschirm zu lesen, finde ich unangenehm. Und heutzutage ist das alles verdichtet auf so 15 Sekunden Instagram oder TikTok Reels. Also was ist das, die Fortführung davon? Keine Ahnung. Also es gibt ja noch Fanzines, aber alle Fanzine-Macher, die ich kenne, sind ältere Leute.
Ja, also ich glaube so ein bisschen ist es, aber ich glaube, es liegt vielleicht auch daran, dass Punkrock an sich ja mittlerweile eher so eine Oldie-Veranstaltung ist, ja. Also ich weiß jetzt nicht, also klar gibt's auch noch jüngere Bands und auch ein paar jüngere Leute, die zu Konzerten gehen, aber ich glaube, es hat sich halt alles so ein bisschen auf Social Media spielt sich das jetzt ab. Ja, gibt es dann irgendwie, weiß ich nicht, längere Facebook-Einträge oder bei Instagram irgendwie, wo sich dann darum diskutiert wird oder was gepostet wird. Und natürlich halt Online-Scenes, die gibt es ja auch noch und in Hülle und Fülle. Aber so, ja, was glaube ich so ein bisschen ausgestorben ist oder man nur noch mehr oder weniger dann vielleicht noch auf dem einen oder anderen Blog oder dann als Fanzine irgendwo kriegt, sind so diese früheren typischen Ego-Scenes, sowas, ja, sowas wie das Endpunkt oder das Hulabaloo oder solche Sachen, ja, oder das
Furious Clarity, das war auch so ein Ego-Scene.
Ja, genau, ja. Gab es auch noch 7 oder 8 Ausgaben, sowas, ja. Aber das fand ich auch mal ganz, ganz lustig. Oder das von Nagel, von Muff Potter irgendwie auch großartig gewesen, so, ja. Das findet man online, sowas findet man da leider dann doch, glaube ich. Zumindest bin ich noch nicht drauf gestoßen. Also wenn es das gibt, gerne mal einen Wink geben, sowas. Aber das ist alles dann mehr so diese ernste Musikkram, so, und ja.
Aber der gestreckte Mittelfinger. Ich habe das nie gelesen, gestehe ich, aber das sagte mir auf jeden Fall noch was, weil das im Plastikbaum gab es ja immer diese Fanzine-Review-Rubrik und da wurden dann alle Fanzines, die es damals halt so gab in der Subkultur, wurden dann da immer besprochen. Also was, Proud to be Punk gab es, glaube ich, früher noch.
Ja, es gibt sogar immer noch. Also,
gibt es immer noch, ja.
Naja, der zieht das knallhart durch, der Jan.
Ja,
jedes halbe Jahr.
Gab es früher, Trust natürlich, das Ox gibt es ja auch noch, aber das ist ja schon sehr professionell, Ox und
Trust.
Trust sind ja schon ehrlich professionell. Das Sub gab es in den Nullerjahren nicht mehr. Das stimmt. Das hat Moses, glaube ich, Ende der 90er, glaube ich,
aufgehört. Genau, das hat irgendwann in den 90ern aufgehört. Und das hatte ja dann, bevor er dann in den Bundestag eingezogen ist, ja nochmal so ein kurzes Revival gehabt, was ich eigentlich auch sehr cool gelungen fand. Und ein bisschen schade finde, dass es jetzt unter der Politkarriere leiden muss. So. Aber
Moses ist immer noch. Wir haben uns letzten Sommer, ehrlich mal, wir haben uns in Konnewitz getroffen aus Gründen. Und genau. Und
Moses. Sehr gut.
Gut drauf. Vielleicht ist das so ein bisschen die Fortführung von seine Arbeit im Bundestag ist die Fortführung von.
Ist ja auch gut, dass er da sitzt und kann
ein bisschen weniger sitzt dann da.
Auf jeden Fall, gut. Ja. Also es nimmt einem Neuköllner Tod irgendwie einen Platz weg. Also das
danke dafür, Moses.
Ja, auf jeden Fall. Also.
Genau. Aber den geschenkten Mittelfinger habe ich nie gelesen. Also, willst du vielleicht nochmal so als Teaser vielleicht auf die Ausgabe, die jetzt so nach gerade mal 11, 12 Jahren kommt, vielleicht willst du nochmal kurz so erläutern.
Ja, also der...
erläutern, was ist da so? Typisch Fanzine eigentlich? Konzeptberichte, persönliche Gedanken, Interviews?
Ja, also es war so eine Mischung aus allem. Also ganz die ersten 2 Ausgaben waren eigentlich mehr oder weniger so ein reines Ego-Scene, wo ich einfach aus meinem... damaligen Punkerleben geschrieben habe, irgendwie Konzertberichte, hatte mal irgendwie die ein oder andere Band, die ich cool fand, interviewt. Natürlich ganz, ganz viel Lästerei, also ganz, ganz viel ging es immer darum, was ich alles scheiße finde an Punk, an anderen Bands, an der Gesellschaft und pipapo. Und dann hat sich das auch so langsam schon so mit, ja, eigentlich schon ab von der ersten Ausgabe 1 eigentlich auch dann immer so ein bisschen angefangen, dass ich auch so, ja, wie so Art Kurzgeschichten dann da so mit drinne hatte oder dann auch so Texte, die vielleicht auf so einer, ich sag mal, so einer gewissen Wahrheit oder so eine gewissen Tatsachen gefußt haben, aber sich ganz schnell halt irgendwie so ein bisschen in so einer Geschichte entsponnen haben. Also ich weiß nicht, ich glaube, in der ersten Ausgabe hatte ich dann so einen Text drin, wie ich über einen Wochenmarkt laufe und es regnet und ich relativ groß bin, also ich bin so 1,90 Meter und laufe dann da über diesen Wochenmarkt und die ganzen alten Omis haben halt irgendwie ihre Regenschirme aufgespannt und eine rammt mir dann so diese Spitze vom Regenschirm ins Auge und ich verliere daraufhin dann mein Auge irgendwie, keine Ahnung, also solche Sachen dann noch drin und es war lustig. Danach, also wirklich monatelang irgendwie noch auf irgendwelchen Konzerten kamen dann die Leute an und haben mich dann so mal so angehört, so, welches Auge ist jetzt das Glasauge oder sowas, die das dann halt echt offensichtlich irgendwie geglaubt haben, also und so ab der Ausgabe 3 kamen dann immer mal wieder so andere Leute noch mit dazu, die dann öfter auch mal Texte dazu geschrieben haben, also weiß nicht, der Mika zum Beispiel vom Reckin, der auch beim Trust seit vielen Jahren mitschreibt, oder der Jan vom Trust hat auch mal ab und an mal mitgeschrieben. Der Beppi, den Humanparasit hatte, hat eigentlich auch dann in vielen Ausgaben mit dabei. und so immer noch ein paar Kumpels aus meinem ja, bekannten Freundeskreis, die da mitgeschrieben haben. Und ja, so wird, ging das dann so bis jetzt Ausgabe 8 vor ja, 11 Jahren, die dann erschienen ist. So. Und ja, immer so eine Mischung halt, also viel persönliche Berichte, Kurzgeschichten, wenig Musik. Also es gab zwar immer mal wieder Interviews mit Bands, aber dann waren es auch dann eher so Sachen, wo wo dann wirklich die jetzt nicht irgendwie überall gelaufen sind und wo dann auch irgendwie so ein ja so ein ganz persönliches Interesse dran stand. Also ich weiß, ich hatte mal mit so einer Punker aus Südafrika irgendwie ein Interview, weil fand ich ganz interessant, weil ich mir irgendwie, weiß ich nicht, von Südafrika und Punkrock noch nie was gehört hatte, oder wo ich mich sehr gefreut habe, dass ich dann mal den Sänger von dieser alten Britpunk-Band Raped ausgegraben hatte, dem ich dann, sehr, sehr geil, musst du dir unbedingt anhören.
Raped?
Also, okay. Raped, ja, also ja, die haben auch nur zwei Singles rausgebracht und haben dann festgestellt, dass das dem kommerziellen Erfolg nicht so zuträglich ist. Ja, genau. Und haben sich dann umbenannt in Cuddly Toys. Also
okay.
ja, und solche, weiß ich nicht, mit Bubonics war da mal ein Interview drin oder sowas oder A81 und
ja, Grüße.
Ne? Ja, Grüße genau. Nach Nürnberg und Bamberg. Und ja, so war halt der gestreckte Mittelfinger. Und jetzt die nächste Ausgabe, die wird sich monothematisch um Konzerte drehen. So viel. Und aber mehr sage ich da jetzt noch nicht, weil müsst ihr dann kaufen.
Ja, ich vielleicht wird das dann auch mal bei mir was, nachdem ich es früher immer verpasst habe, diese regelmäßig erscheinen.
Ja, ja, also, aber ja, sie waren dann immer mal da und dann waren sie auch mal ganz schnell wieder weg. Also, ja, und aber ja, war eine gute Zeit. Also hat mir viel Spaß gemacht und merke auch wieder so, es macht schon Bock. Also,
Also ich habe, wenn man so den Namen Falk Fatal googelt, dann stößt man auf irgendeine Beschreibung von deinen Tätigkeiten. Du hast keinen Wikipedia-Eintrag?
Nee.
Gäste, die sowas haben von mir, die sagen mal, die habe ich nicht selber geschrieben. Weiß ich mal nicht, ob das so stimmt. Aber
ich habe auf jeden Fall noch keinen Wikipedia-Eintrag geschrieben. Vermutlich gibt es deshalb keinen. Ja.
Genau, aber auf jeden Fall, wenn man deinen Namen googelt, steht irgendwo, du bist auch, geht es als Edelfeder diverser Punk, oder Edelfeder des Punkrocks oder diverser Punk-Fanzines. Also du hast ja auch viele, also als Fanzine-Macher ist man ja irgendwo auch, vielleicht ist so Pott, genau, das, oh Gott, jetzt habe ich schon drei Gedanken gleichzeitig geäußert. Moment.
Ich sortiere dich.
Ich trinke am Abend noch Cola, weil ich so müde bin. Jetzt bin ich total überdreht wahrscheinlich. Aber vielleicht sind Podcasts ein bisschen die Fortführung, die auditive Fortführung von Ego Scenes, also so eine Mischung. Ja. Das ist ja, natürlich geht es halt vorwiegend auch um den Macher oder den Host des Podcasts, der sich dann Leute einlädt, die er interessant findet. Und natürlich redet man auch mal sehr viel von sich. Also es ist schon ein bisschen aus eine Mischung aus Ego und Fanscene, nur halt in auditiver Form, nicht in visueller oder haptischer. Aber genau, du gehst irgendwie so als Edelfeder und hast auch diverse Beiträge verfolgt. Das steht da jedenfalls irgendwo auf irgendeiner Seite, dass du Edelfeder des Punkrock bist. Ich weiß nicht, ob du so gehst. Habe ich so Sven Bock Frage aus Duisburg und dann sagt
das
er,
ich,
ach, das ist Falk, ja, die Edelfeder. Der ist bekannt, bundesweit bekannt als Edelfeder.
Ich weiß nicht. Kann gut sein, dass ich das vielleicht sogar selber geschrieben habe.
Klingt ja auch
in
gut.
Also, in irgendeinem, irgendeiner Info für eine Lesung oder sowas. Nee. Ja. Ich habe natürlich neben dem gestreckten Mittelfinger dann auch nochmal für andere Scenes irgendwie so geschrieben, also für den Punkerknacker eigentlich.
Man ist ja gut vernetzt, das wollte ich eigentlich damit sagen. Man ist ja als Podcaster, ist man irgendwo auch gut irgendwann gut vernetzt mit anderen Leuten, die thematisch ähnliche Podcasts bedienen wie du halt. Ja. Ne? Und als Fanzine-Macher ist man das halt ebenfalls irgendwann einfach.
Ja. Ja, genau. Und ich, wie gesagt, ich habe halt auch für andere Scenes dann immer mal was geschrieben. Ja, war auch ein super Fanzine. Echt? Nee, ja, also es war auch ein sehr, sehr kontroverses Fanzine streckenweise. Also,
ja, das ist gut. Das finde ich mal gut.
Also haben sie mal eine Unterlassungsklage vom Ox irgendwie eingehandelt oder mit einer Unterlassungsklage gedroht oder sowas, weil sie, glaube ich, Joachim Hiller mit einem Hitlerbärtchen oder sowas abgebildet hatten.
Das kann ich mir vorstellen, das mag der nicht.
Dann musste der Stefano Stiletti, glaube ich, irgendwie bei 1000 Ausgaben irgendwie mussten sie dann irgendwie diese Hitler Pornobalken dann irgendwie überkleben oder sowas mit einem Button oder Badge. Also ja, für den Humanparasit habe ich immer was geschrieben und so. Ja, von daher. Ja, und kann gut sein, dass ich mich selber so bezeichnet habe.
Okay. Na, jedenfalls bist du da auch Buchautor. Also es gibt so, ich glaube mittlerweile drei
Genau, ne? Drei Bücher.
Genau, und zwar im Sarg ist man wenigstens allein. Wir spielen, das ist mein Lieblingstitel, wir spielen blinde Kuh auf dem Minenfeld des Lebens. Ich glaube, so nenne ich die Folge auch, weil das so geil sperrig und sinnlos ist. Aber es klingt halt hervorragend. Und das letzte ist, glaube ich, das saure Äppler im Nizza des Nordens.
Genau.
Das ergibt alles gar keinen Sinn, diese Titel. Obwohl doch im Sarg ist man wenigstens. Das stimmt, da ist man allein. Das stimmt. Aber saure Äppler, was ist das Nizza des Nordens?
Also
Cuxhaven oder?
Nee, also Wiesbaden, die Stadt, in der ich ja jetzt seit glaub 25 Jahren lebe, bezeichnet sich selber als das Nizza des Nordens.
Aber das ist gar nicht im Norden. Das ist doch dreist gelogen.
Naja, im Vergleich zu Nizza ist Wiesbaden natürlich nördlich von Nizza.
Ja, ja. Gut, okay.
Ja, also wie gesagt, also Wiesbaden bezeichnet sich selber gerne so, und das ist halt so eine Anspielung drauf, weil dieses Buch enthält halt 100 Kolumnen, die ich für so ein Wiesbadener Stadtmagazin geschrieben habe.
Ach so.
Ja, und genau, das ist halt praktisch so eine Kolumnensammlung. Mhm. Und die beiden anderen sind ja Kurzgeschichten, so, die ich geschrieben habe. Also das erste im Sarg ist mal wenigstens alleine. Das enthält viele Texte, die dann auch so im Mittelfinger irgendwie erschienen sind oder weiß ich nicht, in anderen Fanzines. Und die blinde Kuh auf dem Minenfeld, das ist so während Corona dann entstanden. Da habe ich dann halt da irgendwie Kurzgeschichten, Texte zusammengeklüppelt. Mhm. Und das sind so die drei Bücher momentan.
Also du bist dann auch als Autor, also du hältst ja auch so Lesungen dann, ne? Und also bist
genau.
Ein bisschen, das ist so ein Autoren-Lifestyle dann auch, ne?
Ja, also ich ziehe da dann noch gerne mit meinen Kurzgeschichten irgendwie durch die Republik. Neulich mal in Leipzig irgendwie sogar auch gelesen. Ja, war ich mit dem im Rahmen des Zorro-Fests war das irgendwie letztes Jahr, so glaube September oder sowas.
Ja, die kündigen ja nie öffentlich an, was sie machen, deswegen habe ich es wahrscheinlich nicht, weil man da nicht in irgendwelchen Verteilern drin ist oder so, kriegt man das halt nicht mit. Deswegen, sonst wäre ich natürlich selbstverständlich vorbeigekommen.
Beim nächsten Mal sage ich Bescheid.
Gerne, ja.
Ja, also ziehe da immer mal gerne, also weiß nicht, lese gerne irgendwie auch vor Leuten, und das ist eigentlich immer ganz cool, weil es mit der Band nicht mehr so viele Konzerte gibt, ist das dann so ein bisschen der Ausgleich, und macht sehr, sehr viel Spaß so mit Lesung und sowas. Und
bist du ein bisschen ein Multifunktionstalent der Punk-Szene?
Zumindest probiere ich mich überall gerne aus. Sowas, ich finde, das ist ja das Schöne am Punkrock oder an der Punk-Szene. Das ist alles sehr niederschwellig so, und jeder darf mal und jeder kann mal. Und mache ich mir doch gerne zunutze und probiere es aus. So. Und schreiben ist aber, glaube ich, schon so mein Ding, was ich so am besten von alledem kann, oder vielleicht das, was ich wirklich kann, so während das mit dem Singen,
Ich hab Platten von Front, ne? Die habe ich von Mike geschickt bekommen, genau.
Ja, super.
Geben wir gleich noch drauf ein, ne? Ich dachte, wir staffeln das ein bisschen erst hier ganz viel Print und Text und so, und dann kommt die Musik und so, und dann kommt am Ende noch das sonstige Gelaber in Podcasts und so, aber genau, Bücher. Lass da noch kurz mal bleiben. Ich habe noch kein Buch von dir gelesen, aber ich glaube, ich werde das jetzt mal ändern und werde mir zumindest mal, ich glaube, ich werde mir mal eins von den dreien werde ich mir auf jeden Fall jetzt mal zulegen. Ich glaube, ich hole mal dann die blinde Kuh auf dem Minenfeld des Lebens. Einfach weil der Titel mich so anspricht. Und Kühe sind auch tolle Tiere. Ich mag Kühe.
Ja, und ich meine, wer hat schon mal eine Kuh auf seinem Cover gehabt? Also,
eben, genau, genau. Aber hatte ich ja eigentlich schon erwähnt, ich hatte mir diese Punk-Literatur-Folge nochmal angehört. Also was jetzt nochmal, ich habe jetzt zum ersten Mal angehört. Und ihr habt so 8 Bücher, glaube ich, besprochen, so die so mit Punk sich im weitesten Sinne befassen. Unter anderem auch die erwähnte erste Biografie von John Lydon, Johnny Rotten. Dann das Please Kill Me. Und es war auf jeden Fall noch irgendwas dabei, was ich auch gelesen hatte. Und die anderen Sachen kannte ich gar nicht. Das war auch so hier Swiss Punk 76 bis 1980.
Ah, ja.
Super. Das hatte ich nicht gelesen, aber es war irgendwas noch dabei, was ich auch kannte. Ich weiß, es kommt aber nicht mehr drauf, was das war. Auf jeden Fall, das ist auch schon ein bisschen älter, und ich lese ja gerne. Und es sind auch jetzt in den letzten Jahren nochmal eine ganze Palette an ganz vielen Büchern zu Punk in den 70er, 80ern erschienen. So, und gerade jetzt das Ostpunk-Thema, das reißt auch nicht ab, diese Welle. Ventilverlag sind da irrsinnig viele Bücher erschienen in den letzten Jahren. Autobiografie und ganz viele hier von Henrik Gericke, wo der wirklich auch die letzte Kassetten-Rumpel-Punkband aus dem Proberaum aus Bitterfeld rausgekramt hat. Alles irgendwie wird da irgendwie anthologisiert. Und ich finde aber, es wirkt manchmal so fast ein bisschen, als wäre es ein bisschen sehr viel Überschuss, aber es gibt auch richtig gute Bücher, muss ich mal sagen. Ich hatte da neulich mit dem Mike auch schon drüber gesprochen, über so ein paar Bücher. Eins, das hatte ich gerade gelesen, das möchte ich tatsächlich auch empfehlen, wer sich für Punk im Ruhrpott interessiert, und zwar mit Schmackes. Das ist schon ein bisschen älter, das ist von 2013 oder 14. Das ist sehr, sehr gut. Aber zum Beispiel gab es auch diese Rockorama, das Rockorama-Buch von Björn Fischer oder das, wie der Punk nach Hannover kam und so weiter. Und gibt es sowas eigentlich auch, weil du ja in Hessen, also du bist ja in Hessen groß geworden und lebst da auch eigentlich nach wie vor. Über Hessen gibt es sowas aber noch nicht, ne? Also es gibt es über Ruhrgebiet, über Hannover, Berlin gibt es Tausende, Hamburg gibt es auch Bücher, über Köln gibt es das, über so Düsseldorf mit verschiedenen Jugendstab hier mit drin. So, aber Hessen, blinder Fleck irgendwie, ne?
Ja, also da gibt es jetzt nichts dergleichen, was ich wüsste. Also liegt vielleicht auch daran, dass komischerweise ja gar nicht so viel Punk vielleicht war oder ist nicht so, dass das Zentrum gab. Ich weiß nicht, also so Wiesbaden ist zumindest mal, was so die 80er Jahre angeht, also da gibt es eigentlich gar nichts. Also da gibt es nicht eine nennenswerte Punkband, die irgendwie überregional irgendwie erwähnenswert wäre oder bekannt wäre. Also selbst irgendwelche Wiesbadener ältere Punks irgendwie können dir keinen Namen also nennen. Ich bin irgendwann mal auf so einem komischen Tape-Block auf so einen relativ unhörbaren, weil das total verrauscht ist, so Wiesbaden-Punk-Sampler gestoßen. Aber ja, das ist auch alles nicht so geil. Ja, dann gibt's halt Frankfurt als großes Zentrum sozusagen. Mhm. Aber auch da gibt's jetzt ja nicht so viel bekannte, überregional bekannte Punk-Bands. Also in den 80ern, klar, die Mittelklasse-Fantasies. Ja, die einen oder anderen werden vielleicht sagen, die Onkels sowas, ja.
Genau, war ja eine Punkband ursprünglich. Also.
Ursprünglich, ja, auf jeden Fall. Und aber dann, so wirklich, was noch weiter bekannt wäre, boah, weiß ich nicht, gab es schon noch ein paar.
Ey,
aber,
Straßenjungs, ja.
Ja, okay, Gott, oh Gott, oh Gott, wie kann ich die mal,
Also wirklich, Frevel, shame on you.
Ja, mit
die deutsche Sex Pistols, die deutschen Ramones.
Ja, der Sänger hat mich kurz vor seinem Tod noch übelst beleidigt, weil er irgendwie kein Freund eines Plattenreviews war, das er bei Politox mal bekommen hat über die letzte Platte von
die haben Straßen noch Platten
ausgebracht? Ja, also
ich so hatte mal diese Dauerlutscher, die gab es halt in jedem Punkplattenladen, gab es die halt irgendwie für einen Euro, weil keine haben, diese Scheiße.
Absolut,
die habe ich mal mitgenommen für 3 Euro. Ja, absoluter Schrott.
Total. Ja. Und es wurde nicht besser.
Glaube ich auch, aber ich wusste gar nicht, dass sie noch mehr gemacht haben.
Okay. Die ist jetzt, denk mal, vielleicht so 2014, 2015 könnte das sein, dass sie so um den rauskam. Wow. Und er hatte dann so tolle Reime wie Genmais, was ein Scheiß und sowas. Also nicht gut sowas, ja. Okay. Die Stadt, wo vielleicht Punkrock-mäßig am meisten hier in Hessen oder geilsten vielleicht in den 80ern was passiert ist oder kam, war komischerweise Limburg, wo du halt mit den Radierern, Wirtschaftswunder, für damalige Verhältnisse überregional bekannte Bands hattest, sowas auch schon sehr, sehr früh.
Azi-Fazi-Punk eigentlich, ne?
Also. Ja, also Wirtschaftswunder mehr als Radierer, finde ich so. Aber klar, es hatte schon so ein bisschen so diesen Alfred Hitzberg, Zickzack, Sound so ein bisschen drinne. Mhm. Aber ja, vielleicht, also wie gesagt, viel gab's glaube ich gar nicht. Vielleicht ist das so ein Grund. Wobei es eigentlich immer eine Szene eigentlich immer recht gut gab, sowas, ja. Und weiß nicht, die Au in Frankfurt, glaube jetzt seit 45 Jahren besetztes Haus und ein ganz wichtiger Ort für Punk, für Konzerte. Das Exzess in Frankfurt gibt's auch schon ewig. Mhm. Also
gibt's die Batschkap noch?
Die Batschkap gibt's noch, die ist aber umgezogen jetzt irgendwo. Aber so an sich gibt's die noch, ja.
Mhm. Und kenne halt Punk aus Frankfurt auch eigentlich mehr oder weniger durch, also in Onkels Biografie kommt das ja am Anfang sehr viel drin vor, weil die ja nun mal eben aus der Frankfurter Punk-Szene kam, die ja nicht groß war, die Szene. Es gab ja halt diese Middle-Class-Fantasies als so Aushängeschild der Frankfurter Punk-Szene. Oh, gibt's irgendwann auch. Es gab noch Bildstörung. Stimmt, die haben, die haben den wirklich richtig geilen Song Frankfurt Babylon. Ich glaube, verkörpert perfekt so dieses Gefühl, so Betonromantik 1980, irgendwie in so einer, in der damals schon asozialsten Stadt Deutschlands, so. Und das ist ein super Song, also liebe den. Aber sonst ist über die Band auch nichts weiter bekannt. Die haben sich, glaube ich, auch dann 81 schon wieder aufgelöst oder so. Ansonsten gab es in Frankfurt auch einen Haufen Schrottbands und halt diese drei, vier Läden. Das ist Jutz Bockenheim, da wollte ich immer gerne mal hin, aber ich glaube, das gibt's auch gar nicht mehr.
Gibt's auch nicht mal, nee.
Also. Nee, genau. Ansonsten war ich mal, ja, ich war vor ein paar Jahren das letzte Mal in Frankfurt, war das auch schon wieder ein paar Jahre. Da war ich in der Karl-Marx-Buchhandlung. Und in Bornheim oder Bockenheim kann man noch in ein paar netten Kneipen irgendwie was trinken. Mhm. So. Und sonst, weiß ich nicht. Sonst, dafür, dass Frankfurt so groß ist, hatte das so, ja, so richtig. Ja gut, im Techno-Bereich, da ist halt viel passiert. Oder halt auch im Hip-Hop-Bereich oder so, ne? Aber sonst so Punkrock stimmt eigentlich. Nee, stimmt. Ja, also wahrscheinlich hast du recht. Kessen ist doch recht klein. Kassel, glaube ich, auch keine Metropole gewesen für Punk oder. Und das war es auch schon in größeren Städten, glaube ich.
Nee. Also ich meine, aus Kassel kam dann oder aus der Ecke von Kassel kam ja dann so, ja, so in den 90ern The Bates. So, die waren ja sehr erfolgreich.
Stimmt,
ja. Vielleicht die erfolgreichste hessische Punkband aller Zeiten. Ja. Fucking Faces irgendwann, ja auch so in die Zeit. Ja, die kamen da so im Zonenrandgebiet. Ja. Bad Hersfeld so daraus. Ja, und ich meine, gut, jetzt auch schon seit, ich glaube, wie lange Stage Bottles jetzt so seit 30 Jahren gibt's ja doch bestimmt auch schon. So, aber wie gesagt, so in den 80ern. Zumindest ist mir da nicht so viel bekannt. Es gibt allerdings einen Dokumentarfilm über Punk in Frankfurt, der ist irgendwie letztes Jahr in ein paar ausgewählten Kinos in Frankfurt gelaufen. Und ja, es gibt ansonsten schon ein paar nette Läden, wo man in Frankfurt gehen kann. Also neben der Au, dem Exzess, weiß ich nicht, den Dreikönigskeller, kann man echt immer ganz gut in irgendwelchen Äppler-Kneipen abstürzen. So.
Ja, das stimmt.
Also das finde ich geht da schon. Ich glaube, den Ponyhof gibt es auch noch. Also, also Läden gibt es eigentlich so, aber ja, Bands habe ich nicht so viel mitbekommen.
Und wie ist das so in Wiesbaden überhaupt? Also ich muss einen Grund geben, dass du auch schon recht lange dort lebst und eben nicht, Frankfurt ist nicht weit weg, ne? Also wie weit ist das voneinander entfernt?
Halbe Stunde.
Ja.
Also.
Aber was muss ja Wiesbaden dann doch haben, dass du sagst, nö, Frankfurt dann doch nicht.
Oh, Wiesbaden ist eine schöne Stadt. Also ich lebe gerne hier und es gab irgendwie nie so den wirklichen Grund, wegzuziehen. Also ich habe am Anfang, als ich nach Wiesbaden kam, sehr lange im Café Klatsch gearbeitet. Das war so ein selbstverwaltetes, linksautonomes Kollektiv-Café, was es dann auch jetzt immerhin 41 Jahre geschafft hat, bevor es dann in die Insolvenz musste im letzten Jahr, jetzt aber wieder aufgemacht hat mit neuer Besetzung und neuem Konzept. Da habe ich lange dann gearbeitet. Da war irgendwie, war halt hier meine Arbeit und studiert habe ich dann halt so bummelmäßig in Frankfurt und ansonsten viel Zeit für meine ganzen Punkrock-Aktivitäten genutzt. Und als dann irgendwann mit dem Studium fertig war, im nächsten Studium angefangen und dann irgendwie hat's nie so wirklich ergeben, aber ich hatte jetzt auch nie so den großen Drang, jetzt unbedingt wegziehen zu müssen, weil wie gesagt, man ich finde die Stadt selber an sich ganz lebenswert, echt schön. Und wenn ich raus muss, so ist Frankfurt ist wie gesagt eine halbe Stunde weg. Darmstadt ist jetzt auch nicht, ist auch eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde
Darmstadt
ist weg. Mainz ist direkt auf der anderen Rheinseite. Mhm. Also man hat schon ein relativ großes Einzugsgebiet, wo eigentlich immer was los war oder ist. Mhm. Und wenn es mal weiter muss, weiß ich nicht, in Köln bin ich auch in einer Stunde, anderthalb. Mannheim ist auch nicht weit weg. Daher war das eigentlich immer okay und ich wohne mittlerweile einfach auch sehr, sehr günstig.
Als die Welt noch unterging, das war das Buch. Mhm. Das war das Buch, was ihr noch besprochen habt.
Ja,
Das ist ein grandioses Buch.
Auf jeden Fall.
Also das ist, also super. Mehr Nerd geht nicht. Also Respekt vor der Heidenarbeit von Frank A. Schneider, dass der auch jede Kanettenkellerband in diesem Buch verewigt hat. Aber halt
das ist großartig.
Ja. Genau. Mit diesem grünen Einband. Das sah auch geil aus. Genau.
Also.
Genau. Genau, aber deine Punkrock-Aktivitäten, die man in Wiesbaden, ja, den man in Wiesbaden gut frönen konnte. Ja, Fanzine-Macher und Edelfeder. Tut mir leid, das hast du jetzt weg. Ja. Aber du spielst ja immer noch in der Band und du hast früher auch schon in der Band gespielt, ne?
Also genau, also ich habe eigentlich relativ früh schon im Rheingau noch, als ich da mal gewohnt habe, haben wir damals mit 3-4 Kumpels die The Backstreet Boys gegründet. Also ja, wir waren halt jung und dachten, wir wären witzig. Und
so wie Beck's Pistols dann auch.
Ne? Genau, genau.
Aber wenigstens hatte ich keinen Rechtsstreit mit der Brauerei gehabt.
Also. Nee, wir hatten keinen Rechtsstreit mit der Brauerei, weil so bekannt waren wir dann nicht sowas, ja. Also so die ersten Jahre waren unsere Auftritte auch mehr so Performance-Art, also weiß nicht, alle sehr, sehr betrunken und es ist schon mal passiert, dass man uns den Strom abgestellt hat. Oder wir am Ende des Konzertes einfach in einem leeren Raum irgendwie standen, weil alle rausgegangen sind, weil es so schlecht war. Aber immerhin haben wir es dann trotzdem auf dann doch ein paar vernünftige Songs gebracht und und sind dann, ja, so später, so Anfang der 2000er haben wir dann sogar noch eine LP und eine Single veröffentlicht.
Ich sehe es hier gerade. Pop's Not Dead.
Pop's Not Dead, genau. Ja,
genau.
Und ja, und dann hat sich die Band irgendwann aufgelöst. Da hatte ich aber dann parallel schon, hatte sich Front gebildet, die ja auch mit ja, also war damals sozusagen so die meine WG-Band, die ich mit meinen beiden Mitbewohnern Markus und Andy gegründet habe. Und Patsy war direkter Nachbar und unser damaliger Schlagzeuger Young hat auch nicht weit entfernt gewohnt. Und wir haben am Anfang eigentlich ausschließlich so alten, ja, deutschen Punkrock, so was ja so bei Verschwende deine Jugend von Jürgen Teibel in dem Buch da so viel abgefeiert wurde, so nachgespielt, also weiß ich nicht, Abwärts, KFC, Mail, Mittagspause, ZK, so Sachen haben wir dann ja die ersten 2-3 Jahre eigentlich ausschließlich gecovert, bis wir dann angefangen haben, auch ein paar eigene Songs zu machen. Und ja, bis dann 2006 dann unsere erste LP rauskam. Und seitdem ist Front eine eigenständige Band, die nicht mehr covert und eigene Sachen macht. Und die gibt's bis heute immer noch sowas, ja. Also und ja, letzten November unsere neue Single, auch nach 7 Jahren endlich mal wieder was erschienen, ja. Also mit neuen Liedern.
Genau, ich glaube, die gehörte auch mit, war mit in dem Paket bei, was mir Mike zugeschickt hatte.
Genau, die kam auf Sterbt alle raus, ja.
Genau. Was übrigens nicht nach dem Hammerhead-Song benannt ist, sondern nach dem Song von Tommy Stumpf. Aber, wo du gerade gesagt hast, ihr habt ja dann mit der Vorgängerband Backstreet Boys und dann auch mit Front habt ihr Sachen released. Auf Matula Records habe ich gerade mal auf Discogs gelesen. Das kenne ich auch noch. Natürlich, das war immer, klar, dieses Label mit dem sympathischen Herrn Matula halt.
Genau.
Der so
genau,
Fälle aufklärt in so unaufgeregten ZDF-Vorabend-Krimis.
Genau, genau, ja.
Ich weiß gar nicht, wie der Schauspieler, die Rolle hieß Matula, ne?
Und genau, das.
Ich weiß gar nicht, wie der Schauspieler hieß.
Schauspieler, ich weiß nicht, ob er noch lebt, Klaus-Theo Gärtner.
Ja, der sah so richtig spröde, nach so richtigen spröden Typen aus der Bonner Republik aus. So.
Genau,
so,
aber
ganz langweilig.
Aber galt damals als der wilde Rebell im ZDF.
Ja, da war Schimanski, glaube ich, schon nicht mehr.
Ich glaube, es war so die Antwort vom ZDF für Schimanski, glaube ich, so ein bisschen. Der hat sich auch so in jeder Folge mit irgendwem geprügelt und hat irgendeine Verfolgungsjagd oder sowas gehabt. Also, und war auch immer so leicht angetrunken oder leicht verkatert, sowas, ja. Und das war ganz lustig, den hat man natürlich dann öfters auch mal in Wiesbaden gesehen, weil viele von der Serie wurden in Wiesbaden immer gedreht. Und der Typ ist halt ziemlich klein. Also ich weiß noch, irgendwann bin ich im Hauptbahnhof angekommen, da haben sie gerade so eine Szene gedreht und dann stand er halt wirklich auf so einer Bierkiste, damit mit seiner Schauspielkollegin irgendwie so auf einer Ebene irgendwie steht und ihr sozusagen in die Augen gucken kann. Oder dann ist er irgendwann mal bei irgendeinem Konzert, ist er dann total besoffen aufgetaucht. Irgendwie, es war im Kulturpalast und der ist so in der Nähe von der Taunusstraße in Wiesbaden. Das ist so praktisch so die Parkallee. Wiesbadens mit, weiß ich nicht, teuren Restaurants und Kunstateliers und sonst was. Und der muss da wohl auf irgendeinem Vernissage gewesen sein, bei der angeblich auch ein Punk gewesen wäre. Und irgendwie ist ihm sein Portemonnaie abhanden gekommen, ja, also hat er gesagt. Auf jeden Fall ist er auf irgendwann auf diesem Konzert aufgetaucht, hat irgendwie da besoffen rumgepöbelt, irgendwie, wo ist mein Portemonnaie, hatte natürlich keiner gehabt oder keiner wollte es ihm geben, weiß ich nicht. Und dann ist er halt irgendwie eine halbe Stunde später dann mit Polizei aufgetaucht, wieder dasselbe. Mhm. Die Bullen standen auch nicht dumm rum und dachten so, ja, was machen wir denn jetzt hier sowas? Und an diesem Abend sind sehr, sehr viele Fotos von, ja, Punks und Skins aus Wiesbaden, die sich mit Klaus-Theo Gärtner haben ablichten lassen, weil das hat er sich trotz alledem dann halt nicht nehmen lassen.
Also
für ein Selfie war er immer noch zu haben, sowas, ja.
Genau, ja. Auf jeden Fall wurde dieses Label auch nach ihm benannt. Und
das war ja mein Label. Also
ach, das ist dein Label?
Ja, ja, so. Es war auch meine Punkrock-Aktivität dann auch noch so in den 2000ern sowas.
Wow. Also es gibt da wirklich nichts in der Subkultur, was du nicht gemacht hast. Also Fanzines, Podcast, Band, Label. Ich glaube, das war's. Also ja, DJ bist du auch noch. Du legst auch noch Punk auf. Jetzt zum Beispiel jetzt am 31.01. nach dem Slime-Konzert, ne? Slime Exploited, genau. Das sind eigentlich so die Dinge, die man da machen kann. Also oder ja, Festivalveranstalter könnte man auch noch.
Nee, das habe ich nicht gemacht. Nee, das. Konzerte habe ich gemacht, so auch natürlich. Aber ja.
Das war witzig. Das war dein Label, weil das kenne ich. Da kann ich mich auch noch dran erinnern an dieses Logo auf jeden Fall. Also jetzt gerade, als ich es nochmal aufgerufen habe, genau. Weil da auf jeden Fall auch Sachen rausgekommen sind von Bands, die ich auch also Bubonics kannte man ja irgendwie auch, die waren ja recht bekannt und wer war denn da noch so drauf? Ich glaube, die Becks Street Boys, dieses Album ist mir auch mal über den Weg gelaufen.
Ja, vermutlich
und
auch
nein,
so
nein.
In der Kabelkiste.
Nein, die hatten mal eine Split mit Armin 81, daher kennt
genau, ja.
Genau, ja, aber das Label, das gibt es dann auch nicht mehr.
Gibt es schon lange nicht mehr, aber ich glaube, das ist, glaube ich, auch so vor 10, 15 Jahren. Mhm. Aufgehört.
Ja. Kaputtkrauts war die Split. Oder war die auch mit Armin 81? Hatten die, ich weiß es, oh Gott.
Also auf jeden Fall hatten 99 mit Kaputtkrauts eine Split-LP, die auch bei Matula erschienen ist. Die ist, glaube ich, damals bei ganzen Schwung von Labels rausgekommen. Also war, glaube ich, auch Plastic Bomb und Twisted Chords.
Crack. Ja, das ist ja Basti, ist ja ständig hier zu Gast, der früher bei Crack gesungen hat. Mhm. Der hat bei euch auch eine Split gemacht mit Spastics, Asi-Attack. Sehr gut. Und die Leistungsgruppe Maulig war auch auf dem Label. Die kannte ich aus Hamburg. Die mochte ich gerne früher. Das ist so typisch Hamburger Punk der frühen Nullerjahre. Genau. Das war auch, weil da hast du dich auch, ich glaube, das war auch in der Mike-Folge, habt ihr euch auch unterhalten über, es war auch ein einziges Name-Dropping, ist wirklich ein Feuerwerk, diese Folge. Macht sehr viel Spaß, aber man muss schon auch schon einen Hang dazu haben. Ihr habt euch auch über so Bands unterhalten wie AAK und dann die danach kommenden 30.000 Kollegen. Keine Sau kennt diese beiden Bands noch heute, aber ich dachte mir, geil, dass ihr das erwähnt, weil das ist so ein Ding, genau, das ist so typisch, so 30.000 Kollegen, dieses Album, von denen jemand nur eins gemacht, auf Klartext Records damals, 2001 oder 2002 kam es raus und das war für mich damals der Soundtrack zu dieser ganzen Ronald Schill-Zeit, als der jetzt Innensenator und stellvertretender Bürgermeister war, der völlig durchgeknallte, aber sehr unterhaltsame Hamburger stellvertretende Bürgermeister, total unseriöser Typ, aber der war dann auf einmal irgendwie halt ein ganz hohes Tier und war das Feindbild aller Linken und aller Punks. Mhm. Und der hat es immer geschafft, tatsächlich wieder, ja, also dass richtig viele Leute wieder auf das Demonstrieren gegangen sind und vorher war Hamburg ziemlich tot eigentlich. Und
ist ja auch schön. Also da kann man ihm auf jeden Fall gut auf die Schulter klopfen. Und immerhin hat er doch irgendwas geleistet, sowas, ja. Ich meine, also das habe ich natürlich den Typen, der war natürlich schon grenzwertig, sowas, ja. Und also der riecht da gnadenlos und sowas, ja. Und ich meine, heute tingelt er ja noch irgendwie so durchs Reality-TV. Also das ist ja. Habe ich ja so ein leichtes Fable für. Und wenn ich ihn da sehe, ist das, finde ich, immer große Unterhaltung. So, aber der Typ, ja, wie gesagt, hat's zum Innensenator geschafft. Ich meine,
unkonventionell war der.
Auch in Deutschland kann man unkonventionelle Politikerkarrieren machen, ja. Also
ein bisschen wie der deutsche Berlusconi oder der deutsche Haider oder so.
Ja, genau.
Also ich empfehle auch sehr von Ronald Schill, wenn man mal Langeweile hat oder mal so einen Tag nichts zu tun hat, dann nimmt man sich einfach die Biografie von ihm, die ist nur 200 Seiten dick und es geht auch sehr, sehr viel um seine Sexabenteuer, also das ist sehr wichtig, viel Raum rein in diesem Buch, aber das ist das Perfekte. Es gibt halt so Bücher, weißt du, kannst du dich daran erinnern, als damals Dieter Bohlen mit diesem Nichts als die Wahrheit hieß das, glaube ich. Mhm. Das war ja auch so ein Bestseller und das war ja auch so absoluter Trash. Aber das hat trotzdem, total. Jeder hat das gelesen und das war monatelang irgendwie in irgendwelchen Bestsellerlisten auf Platz 1. Und dann haben halt auch so andere Z-Promis, so Gina Wyatt hat dann auch so eine Biografie gemacht.
Ja, auf einmal ging
so in diese Kategorie passt auch gut die Monat-Schill-Biografie rein. Also das ist wirklich, wenn man einfach mal ein paar Stunden nichts zu tun hat, dann nimmt man sich das und dann hat man gute Laune danach. Also,
es gab irgendwie in Hamburg am Ausgang vom Hafen gab es so ein Café. Und da lief immer das Hörbuch von Dieter Bohlen von seiner Biografie auf der Toilette.
Ja.
Das heißt, schon mal, wenn du aufs Klo gegangen bist, so, dann hast du schön Dieters Stimme gehört und, auf jeden Fall. Ja, aber ich meine, so 30.000 Kollegen oder AHK, so, ach, das fand ich geilen, stumpfen, aber irgendwie doch Inhalts, trotzdem irgendwie nicht platten deutsche Punk, sowas. Das fand ich halt, ich meine, klar, auch irgendwie, viel Parolen oder so, aber halt trotzdem nicht so, da klang es halt irgendwie, klang für mich authentisch und cool und nicht so dieses 90er Jahre, weiß ich nicht, Kapitulation Bonn, Fluchtpunkt Terror, Bums, Kram, sowas, ja, also
ganz schön, kennst du noch Fahnenflucht?
Oh ja, die gibt's ja heute immer noch. Und
gibt's immer noch?
Ja, und also und die sind auch nicht besser geworden und die Leute gehen da hin und ich denke mir so, warum? Also,
die habe ich auch mal live gesehen und ich habe mir ein Autogramm geholt vom Sänger. Es war auf so einem Deutschpunk-Festival in Berlin. Ich glaube, es war am SO36. Und ich weiß nicht, warum ich das getan habe. Im selben Jahr habe ich aber übrigens auch für mein Fanzine-Projekt, was nicht so erfolgreich war, also was weitaus weniger erfolgreich war als der gesteckte Mittelfinger, da habe ich tatsächlich aber die 30.000 Kollegen mal interviewt. Und dieses Interview ist aber eigentlich nie so richtig veröffentlicht worden, weil dieses Fanzine ist auch nie so richtig in die Gänge gekommen. Ja, vielleicht war es später das Karma wahrscheinlich, weil ich mir vor meinem Fahrenvorzeichen ein Autogramm geholt habe.
Und hast du das dann irgendwie, weiß ich nicht, auf einem Flyer geben lassen? Oder?
Ja, auf so einem Flyer.
Okay.
Genau. Und der hat noch Stay Punk Philipp drauf geschenkt.
Ah, geil.
Aber die Typen mal total normal aussehen. Das war ja schon zu einer Zeit, da mussten Punks ja nicht mehr wie Punks aussehen. Mhm. Also ich war auch so irritiert, als ich so Muff Potter war, auch ein Konzert, das ich sehr, sehr früh gesehen habe. Mit 14 oder 15. Mhm. Und die sahen ja nicht aus wie Punks. Also null. Und dachte, was soll das denn jetzt? Das ist, das ist doch, Punks müssen so und so rumlaufen.
Ja.
Und,
da ging's los. Mit dem Niedergang.
Ja. Ja,
als nicht mehr so die Iro-Polizei gab und.
Genau.
Und
die sahen total normal aus. Also, die hatten so blaue Jeans und dann vielleicht so ein Button an der Hose und dann so ein schwarzes Hemd. Und was soll denn das? Also, vielleicht noch so ein Nietenarmband. Also, direkt aus dem Großraumbüro auf die Bühne.
Nietengürtel und natürlich Chucks. Ja, also, so ein bisschen.
Ja, das habe ich auch getragen. To be fair, habe ich auch getragen. Also,
ich auch.
Aber dein Punk-Stil war schon in den 90ern schon richtig so mit Iro und Lederjacke. Also, richtig klischeehaft. So.
Also Iro hatte ich nie.
Du hast doch gesagt, du hast ja einen schneiden.
Ja, aber wie gesagt, der war halt dann, hielt so eine Nacht oder sowas und dann musste ich mehr schneiden. Also das zähle ich jetzt nicht dazu.
Okay.
Bei mir war es mehr immer so die Johnny Rotten Frisur oder ich weiß nicht, ob du dich noch an es gab mal so eine Fanta-Werbung, wo so ein Typ sich einfach so Löcher in die Haare geschnitten hat. So sah ich dann teilweise auch aus, weil ich dann gerne, wenn ich irgendwann angetrunken nach Hause gekommen bin, mir dann noch nachts irgendwie, dann, wenn ich dachte, jetzt sind die Haare zu lang, mich dann halt auch mit der Bastelschere ins Bad gestellt habe und mir dann da die Haare geschnitten habe. Und es sah dann bisweilen sehr, sehr wild aus, ja. Also das war dann mehr so mein Style oder daraus dann so ein paar Spikes machen. Aber so ein Iro selber hatte ich dann nie, weil ich fand's auch immer scheiße, also der muss dann ja auch immer stehen, also weil Stadt-Iro, das geht gar nicht und sieht absolut scheiße aus und ich bin aber halt auch ein sehr fauler Mensch, also ich hatte irgendwie keinen Bock irgendwie dann stundenlang im Badezimmer zu stehen, um mir den Iro zu richten oder sowas, das habe ich dann auch immer irgendwie, weiß ich nicht, war ich vielleicht nicht punk genug oder es war mir zu unpunkig oder weiß ich nicht, war nicht so meins mit dem Iro. Aber Lederjacke, klar, auf jeden Fall. Also die natürlich, so die klassische Biker-Lederjacke mit den gepolsterten Schultern. Man gleich ein bisschen breiter aussieht.
Genau, die Schulterpolster des kleinen Punkers.
Genau.
Genau. Nee, so eine Bike-Lady hatte ich nicht. Ich weiß gar nicht mehr, was ich für eine hatte. Es war irgendeine, die hatte ich irgendwo gefunden. Einfach so auf dem Sperrmüll rum oder irgendwas. Aber mitgenommen, scheißegal, kostet ja nichts. So.
Ja.
Und genau, aber sonst natürlich viel auch Parker getragen und Chucks natürlich. Klar, das gehört irgendwie auch dazu, zu diesem Stil. Aber das gut, so richtig. Springerstiefel hatte ich auch nicht und Iro hatte ich auch nicht, aber halt so Spikes. Aber das hat dann immer ewig gedauert. Also Sid Vicious war halt ästhetisch ein großes Vorbild für mich. So inklusive verbotener Symbolik, die man einfach besser nicht trägt. Also das war nicht so eine gute Idee, habe ich dann immer ziemlich schnell festgestellt. Okay. Dass immer türkische Jungs gedacht haben, was trägt dieser komisch gekleidete Junge für Nazi-Scheiße? Willst du aufs Maul? So, nee, ich bin auf eurer Seite. Was trägt die Scheiße?
Aber ich hatte das mal umgekehrt. Hatte ich das durchgestrittene strichene Hakenkreuz irgendwie auf meiner Jacke und bin dann von so einem alten Opa angelabert worden, der das wohl irgendwie nicht gesehen hat, dass das durchgestrichen war, der irgendwie total Feuer und Flamme für mich war und ich habe das erst nicht so gerafft, dachte so, was weiß ich, was bist du denn so für einer irgendwie und er so, ja, und das ist ja toll, dass dich noch die heutige Jugend sowas traut und finde ich ja echt klasse so und ich dachte halt erst so, Herrgott, keine Ahnung, vielleicht, weiß ich nicht, alter Komponist oder Widerstandskämpfer oder sonst was, bis man langsam gedämmert ist, nee, der rafft nicht, dass das durchgestrichen ist, sowas, und denkt halt, ich wäre Nazi, sowas, und naja.
Ach, gut.
So kann es einem auf dem Dorf halt auch ergehen, ja.
Ja. Aber das ist natürlich auch immer ein Thema, wenn ich mich auch mit Leuten da, die im 90er auch schon unterwegs waren, weil das wissen wir alle natürlich gerade im Osten, Riesen-Nazi-Problem halt, und war im Westen nicht so ausgeprägt, aber auch im Westen gab es so Ecken, wo halt auch so Nazi-Skins teilweise auch so Angstträume geschaffen haben. Oder auf jeden Fall, ja, also auf jeden Fall war es halt ein unangenehmes Pack. Also auch in Lübeck, wo ich aufgewachsen bin, auch da war in den 90ern, da ging es auch richtig zur Sache, diesen Brandanschlag auf die Hafenstraße. Dieses Asyl war aber in der Hafenstraße, was jetzt auch zum 30. Mal gejährt hat, wo es gerichtlich nie geklärt wurde, wer es war, aber es ist schon relativ eindeutig, aus welchen Kreisen es kam, aber es ist ja nie gerichtsfest gewesen. Es gab noch weitere Brandanschläge auf Kirchen, die so Kirchenasyl begangen haben, diverse Angriffe. Philipp Schlaffer ist auch ein gemeinsamer Bekannter von uns, der war bei euch auch schon mal ein Podcast vor ein paar Jahren und der war ja nun ein Protagonist der Baseballschlägerjahre in Lübeck, der war auf derselben Schule wie ich und nur halt früher, wir sind ein bisschen paar Jahre auseinander, aber das war auf jeden Fall ein Typ, mit dem wolltest du dich halt nicht anlegen und diese Leute gab es halt auch, auf jeden Fall auch in den Regionen, die jetzt nicht tiefst brauner Osten halt waren. War das bei euch so in Hessen, sah das da so aus? So?
Also bei uns damals so in den 90ern im Rheingau, es gab da zwar schon auch so eine kleine so Nazi-Skin-Szene, aber das waren halt irgendwie, die waren auch alle so alt wie ich und irgendwie war das mehr so gegenseitiges Schauspiel, sowas, also man kannte sich halt teilweise, weiß nicht, aus der Schule oder früher aus dem Kindergarten oder sonst was, da stand man sich dann halt irgendwie so dann mal gegenüber und hat sich halt so ein bisschen beschimpft, scheiß Punk, scheiß Nazi oder sowas, aber da ist halt dann da nie wirklich was passiert. Wo es allerdings schon auch noch auch in den 2000ern auf jeden Fall eine robuste Nazi-Szene oder sowas gab oder zumindest Leute, die doch gerne mal Leute geklatscht haben, war so in der Ecke so ein Taunusstein. Und das ist so bei Wiesbaden so ein bisschen, da gab es auf jeden Fall immer mal wieder so doch Skins oder manchmal haben sie sich auch dann nach Wiesbaden getraut. Also da bin ich irgendwann mal auch so Anfang der 2000er vor so einer Kneipe irgendwie, weiß ich nicht, kamen so zwei raus und ich war gerade noch auf dem Nachhauseweg. Da haben sie mich doch mal verprügelt. Aber sonst eigentlich ging das hier so in der Region. Also da ist, also wenn immer eigentlich, wenn die NPD früher versucht hat, hier in Wiesbaden dann mal irgendwelche Kundgebungen oder sowas abzuhalten, oder auch dann gab es da eigentlich relativ schnell, mussten die ihren Kram einpacken oder da ist nicht viel passiert. Also das hier zumindest in der Ecke, wie gesagt, war das okay und ging das so, ja.
Wiesbaden ist eigentlich so, wenn man mal noch ein bisschen früher zurückgeht, so auch also 70er, ich glaube, Wiesbaden hatte eine relativ große so RAF-Unterstützerszene. Ich glaube, so Rote Hilfe Wiesbaden und ich glaube, es kommen auch so einige, teilweise nicht mal unter uns, weil in der RAF, Ex-RAF-Leute wie Wolfgang Grams und so, ich glaube, die kommen mal aus Wiesbaden. Birgit Hohefeld, glaube ich, auch.
Ja, so. Klaus Steinmetz, der Spitzel, also der dann auch im besagten Café Klatsch, wo ich dann mal früher gearbeitet habe, auch so eine Zeit lang war.
Ach so,
ja. Also ja, also Wiesbaden hatte in den 70ern und ja auch in den 80ern vor allen Dingen eine recht große linke Szene, sowas, ja. Also viel hat sich da ja um Startbahn West, um da die ganzen, ja, ganzen Proteste und Demonstrationen da halt so gebildet. Aber so aus dieser dritten RAF-Generation gab es auf jeden Fall hier einige, die selber dann terroristisch aktiv wurden, aber auch irgendwie aus dem Unterstützerumfeld, also wo auch da, ja, also das war auf jeden Fall hier in Wiesbaden schon weit verbreiteter. Also
hat Wiesbaden eigentlich so, hat, ich war einmal in Wiesbaden, aber das ist bestimmt 35 Jahre her oder so. Da weiß ich, kann ich mich nicht mehr so richtig, also ich kann mich nicht mehr an die Stadt erinnern, ehrlich gesagt, aber ich irgendwie. Ja, ist aber zu lange her. Aber wie ist Wiesbaden so? Also gibt es in Wiesbaden auch so ein bisschen so ein Viertel oder so Ecken, wo man so, also wo man einfach nur von Kneipe zu Kneipe stolpern kann oder so wie, was weiß ich, wie Leipzig-Konnewitz halt oder so,
ja,
wie Kreuzberg oder so. Nur halt in der deutlich kleineren Format halt. Gibt es ja auch in kleineren Städten manchmal.
Ja, nicht wirklich. Also es gibt so, also gab es wohl mal so in den 80ern, frühen 90ern, gab es das wohl mal so ein bisschen, gab es schon eine wohl recht lebendige Kneipenkultur. Das war dann so ein bisschen vor meiner Zeit. Jetzt hast du so in der Ecke, wo ich wohne, so um den Sedanplatz, da gibt es so ein paar Kneipen, aber das sind jetzt nicht unbedingt alles, weiß nicht, linke Kneipen oder sonst was, sind einfach irgendwie ganz nette Lokale oder Kneipen so. Da ist im Sommer so einen großen Platz, so eine großen Verkehrsinsel, wird dann halt auch Wein ausgeschenkt und so Biergarten-Ding, also da ist eigentlich dann viel los. Ja, es gibt so das Westend, zumindest das obere Westend, das würde ich mal sagen, das ist so ein bisschen, weiß ich nicht, so das Wiesbadener Prenzlauer Berg oder sowas, keine Ahnung. Also das ist schon sehr, auch wenn man so Wahlverhalten anguckt, sehr grün, sehr links, viel SPD, also so CDU hat da gar nichts, holt da nie was und auch die AfD, die sonst in anderen Stadtteilen irgendwie dann doch so zwischen ihren 5 und 15% in den vergangenen Wahlen immer so hatte, kriegt da auch keinen Stich. Also das ist so, ja, das ist vielleicht so ein bisschen das Viertel. Aber ansonsten ist Wiesbaden, ja, also ist immer so, es gibt bessere Orte oder Städte zum Ausgehen, wenn man irgendwie von Kneipe zu Kneipe ziehen will. So, ja.
Aber so der Slang, also ich mag dieses Frankfurter Babbeln, dieses hessische, was man so in Frankfurt spricht, so, das mag ich eigentlich ganz gerne, so diese Mundart oder Dialekt, aber Wiesbaden, also du sprichst ja Hochdeutsch. Ist das so allgemein in Wiesbaden so oder ist das wirklich nur, es gibt ja auch Kölsch, gibt es halt auch nur, also kölsches Dialekt spricht man halt auch nur in Köln, nur in Kölle. So,
ja, war alles, nee, also,
ich weiß das nicht.
Also in Wiesbaden wird auch schon hessisch gebabbelt. Also das ist da auch schon so, aber ich weiß nicht. Ich habe mir das irgendwann so ein bisschen, also ich glaube, man hört das schon immer so, oftmals, dass ich dann doch aus Hessen komme, so, ja, die Laute und so, der Aschubecher und so.
Genau.
Aber so ein
herrlich.
Ja, so, genau, herrlich, genau.
Und, herrlich, mag ich. Ja, das ist so ein schöner Dialekt.
Ja. Ist, weiß nicht, in Wiesbaden vielleicht nicht ganz so ausgeprägt wie in Frankfurt, wobei ich glaube, das mittlerweile nivelliert sich das ja ohnehin alles so ein bisschen, ja. Also gut. Keine Ahnung.
Na gut, so, jetzt kommen wir langsam zum Ende. Aber zwei, drei Punkte habe ich noch. Und zwar, also Politikus-Podcast machst du mit dem Reiti schon auch ganz schön lange, ne? Ein paar Jahre.
Ja, den Podcast geht jetzt in sein 10. Jahr. Also 2016 habe ich damit angefangen. Und der Reiti war dann, glaube ich, so ab Ausgabe 10 eigentlich so mit dabei.
Also wenn du vor 10 Jahren schon angefangen hast, bist du ja auch, also da war Podcast in Deutschland ja einfach noch gar nicht verbreitet. Also die Podcast-Explosion ging, weiß nicht, wann das so losging, vor 8 Jahren.
So während Corona.
Oder während Corona.
Ging das so richtig los, ja.
Genau. Und ich habe mal gesehen auf Spotify, es gibt viele ältere Folgen, gibt es nicht mehr. Also es fängt irgendwie an ab Folge 27 oder so. Also was...
Ich muss die alten mal hochladen irgendwie. Ich weiß, ich hatte, also irgendwann, ich hatte, also der Podcast selber war eigentlich mal so Bestandteil des Polytox-Fanzines oder Polytox-Scenes, auch so ein Online-Scene, was ich mit einem Kumpel aus Mannheim gemacht hatte. Und das lief halt damals alles irgendwie über den eigenen Server, die Folgen. Und bevor man konnte damals irgendwie über so einen Umweg seinen Podcast irgendwie bei Spotify unterbringen. Mhm. Und da habe ich dann praktisch, gab es den Podcast dann auf zwei Feeds. Also einmal den, der da irgendwie dann bei Spotify angezeigt wurde, und den offiziellen über den Server. Und als wir dann aber das Fanzine eingestellt haben und ich da alles irgendwie dann abgemeldet habe und sowas, ging halt auch das alles verloren. Aber ja, es ist mal eine gute Idee, so die ersten Folgen mal wieder, kann ich mal wieder re-uppen, wie man so schön sagt, ja, mhm, in der Fachsprache. So.
Aber hätte es zwischendurch auch wieder ganz schön lange Pausen, ne, zwischen den einzelnen Folgen?
Nein, wir sind ja eigentlich jetzt so vor 3 Jahren sind wir, also wir erscheinen jede Woche irgendwie, aber eigentlich nur noch bei Patreon. Sowas, so. Also so die Folgen mit Gästen oder sowas, ja, da so am freien Feed, mhm, ja, so alle halbe Jahre, alle 3-4 Monate kommt da mal was, so, ja, so, damit wir, aber wir sind eigentlich, weil wir haben irgendwann, ich glaube, bei den Patreon-Folgen sind wir jetzt, glaube ich, so bei 380, 390, mhm, also jede Woche kann man sich ausrechnen, wann wir da ungefähr angefangen haben bei Patreon. Das war am Anfang halt einfach so als Zusatz zu dem Ding, zu den freien Folgen. Aber ich bin vor 3 Jahren irgendwie den Job gewechselt und muss jetzt einerseits viel pendeln, habe relativ lange oder unregelmäßige Arbeitszeiten, und da ist es halt irgendwie dann schwierig, da einerseits sich dann irgendwie dann zusätzlich noch auf Gäste dann noch vorzubereiten. Mhm. Dann haben wir gesagt, komm, dann machen wir einfach unser Dummgebabbel auf Patreon irgendwie weiter. Mhm. Und veröffentlichen ab und an mal so eine freie Folge. Zumal wir dann ja auch teilweise, ist mir auch immer wieder auf den Sack ging, so auf freien Feed, ne, da permanent dann irgendwie von irgendwelchen Leuten angekackt wirst, die jetzt irgendwie den Podcast gerade zum ersten Mal hören und die ja jetzt irgendwie, weiß der Geier was, irgendwie vorwerfen, was du alles bist, sowas, weil sie irgendwie 5-minütigen Auszug irgendwie gehört haben, aber halt nicht die 120 Folgen oder 110 Folgen, die vorher erschienen sind und eigentlich gar kein Bild von dir haben. Und und jetzt, wenn sich jetzt Leute irgendwie über uns aufregen, sowas, dann haben sie wenigstens dafür bezahlt, dann ist das vollkommen in Ordnung.
Genau. Ja, also ich habe ja auch Patreon, das kann man ja auch, das kann man ja auch, da kann man sich auch anmelden, und wenn man das unterstützen möchte, wo es auch etliche zusätzliche Folgen gibt, ganz viel Punkrock, Nerd-Gefase und so weiter, und mache ich jetzt auch mal Werbung dafür. Ja, mache aber auch Werbung für euch natürlich. Ja. Genau, auf jeden Fall ist Patreon eine gute Sache. Mhm. Genau, läuft das bei euch? Also wie viel, wenn ich da fragen darf, weil das wusste ich gar nicht. Ich dachte nämlich, ich kannte nämlich nicht, also ich wusste schon, dass ihr das auch macht, aber ich wusste das nur, weil ihr jetzt auch das erwähnt habt, irgendwie in den Folgen, die ich jetzt gehört habe, dass es das auch gibt auf Patreon. Aber ich habe jetzt noch selber gar nicht geguckt bei euch, wie viel ihr da macht und wie viele Abonnenten ihr da habt und so weiter. Also ist halt so ein Zubrot, ne? Wahrscheinlich ein Obolus, ne?
Ja, also wie gesagt, keiner lebt davon. Also wir haben auch, keine Ahnung, ist es auch, bei uns ab 2 Euro kannst du dich da irgendwie anmelden, bist du damit dabei. Also es soll schon niederschwellig sein und soll sich jeder leisten können, wenn er oder sie das möchte. Mhm. Ich glaube, jetzt sind wir so bei 100 Leuten, 120 Leuten, sowas um den Dreh, glaube ich, müssen mal genau gucken. Wie gesagt, das ist jeden Monat nettes Zubrot, kann man sich irgendwie 1-2 Mal eine Pizza bestellen oder sowas, und das ist vollkommen in Ordnung, sowas, und wir haben da irgendwie unseren Spaß dran, uns da einmal in die Woche irgendwie Reidi und ich uns irgendwie ein bisschen zu unterhalten, auszutauschen. Wir sehen uns dann ja auch nicht so häufig. Irgendwie, dann ist das dann eigentlich so die wöchentliche Therapiestunde, oder manchmal schreien wir uns einfach nur an. Ist auch schon alles vorgekommen. Also
ja, dass der Reidi nicht auch hier zu Gast sein wollte, ist natürlich schade, aber wenn das seine Politik ist, dann ist das seine Politik.
Naja, auf jeden Fall.
Genau. Ja, also, trotzdem Grüße unbekannterweise. Ja. Ne? Genau.
Ich richte sie mal aus.
Sehr schön, genau. Ja, dann, genau, ich habe es nämlich schon angesprochen, nämlich du legst ja auch noch auf, jetzt ja, wie gesagt, aktuell jetzt ja demnächst dann, nach dem Slime and Explode Konzert im Schlachthof in Wiesbaden. Was legst du denn so auf eigentlich als Punkrock-DJ?
Ja, also dieses DJ-Ding da.
Kapitulation Bonn.
Ja, keine Ahnung. Also ich weiß jetzt, wie gesagt, ich habe meine Tasche noch nicht gepackt, was ich da auflege.
Also aber hast du einen bestimmten Stil oder ist es so, also.
Ja, also meistens gucke ich, ist es dann schon eher so ein bisschen so ein paar Klassiker, so ein bisschen 77er Punk, Rock'n'Roll, Punk oder sowas, wo du so ein bisschen tanzen kannst vielleicht oder sowas, wobei jetzt meine Erfahrung ist so, also das DJ in meiner Instagram-Beschreibung liegt eigentlich eher daran, dass ich früher wirklich mal eine Zeit lang irgendwie einige Jahre wirklich regelmäßig aufgelegt habe. Das war dann aber halt irgendwie Rock'n'Roll oder Swing und jetzt halt nicht so Punk. Also Punk ist ja eher so, weiß nicht, jetzt nicht so finde ich sie die geeignetste DJ oder Tanzmusik oder sonst was so. Also keine Ahnung, es wird jetzt ist im Nachgang an das Konzert, weiß nicht, mit Exploited und Slime. Also ich bin sehr, sehr gespannt, wie das wird. Also vor allen Dingen auf das Publikum. Keine Ahnung, also vermutlich werden dann da irgendwie noch 100 Leute irgendwie vielleicht rumstehen, werden Bier trinken und ab und an kommt mal einer irgendwie ans DJ-Pult gefallen. Hey, hast du mal was von Exploited? Kannst du mal Dimple Minds spielen oder sonst was so, ja. Und ich leg da mit einem Kumpel auf. Also das, wie gesagt, wird für uns dann eher so ein bisschen selber zwei Bierchen trinken und ein bisschen Spaß haben und ja, also wie gesagt, wenn ihr bei Exploited und Slime am 31. Januar im Schlachthof sein solltet, also kommt gerne nach der Show mal vorbei ans DJ-Pult und sagt Hallo. Also
ja. Würde ich sofort machen, ist aber ein bisschen weit weg und Slime sehe ich auch zwei Wochen später in Leipzig, da spielen die im Rahmen des Teenage Warning Festivals, da haben letztes Jahr auch Slime mit Exploited zusammengespielt. Bei Exploited weiß man einfach immer, was man kriegt. Also Warty ist irgendwie auch schon fast, ich glaube, der ist auch schon fast 70, oder?
Ja, muss er doch sein. Also,
mindestens Mitte, Ende 60, also ja.
Ja, ich meine, wenn der 20 war, als die erste Platte rauskam.
Ja, dann müssen wir nochmal recherchieren. Aber ich glaube, der ist, geht stramm auf die 70 zu. Ist aber irgendwie dafür, dass der Typ jetzt, glaube ich, auch nicht den gesündesten Lifestyle gelebt hat und wahrscheinlich auch immer noch nicht lebt, ist der noch relativ fit auf der Bühne. Exploited weiß man halt, was man kriegt.
Ich habe Exploited noch nie live gesehen. Also von daher bin ich sehr gespannt. Hatte ich jetzt auch nicht unbedingt auf meiner Bucketlist oder unbedingt jetzt die Band muss ich noch sehen vor Lebensende, aber ich nehm's gerne mit und Slime irgendwie ist immer nett, also so und
ihr habt mal in einer älteren Folge, die ich auch nochmal gehört habe in den letzten Tagen, habt ihr kein gutes Haar an Slime oder wenig gute Haare an Slime gelassen?
Also, ich sag mal so, ich finde jetzt...
Vorbild von Bad Religion, oder hat gerade Heidi, glaube ich, sehr gepöbelt.
Oh, echt, waren sie davor? Das weiß ich gar nicht.
Das ist schon eine ältere Folge. Ja. Das war, glaube ich, sogar eine Patreon-Folge, die ihr dann öffentlich gemacht
habt. Okay. Genau. Also, ich sag mal so, ich finde jetzt so die neuen Sachen, so mit neuem Sänger, bin ich jetzt nicht so ganz der Fan von. Ja, also, hätte ich gedacht, hätte ich cooler gefunden, ja, nennt euch doch einfach, gebt euch einen neuen Namen und Gutes, so, ich kann es aber auch verstehen, dass die, weiß ich nicht, Elf und der Christian Mews, die da noch dabei sind, sich gesagt haben, nö, warum, wir machen das irgendwie seit 40 Jahren, ich schreibe die meisten Lieder, warum sollten wir das jetzt umbenennen, ist ja auch okay, also, sag mal so, mir haben die alten Slime, deutlich besser gefallen, als sie das heute tun, aber nette Leute sind es auf jeden Fall. Wir haben auch irgendwie mit Front vor ein paar Jahren mal mit denen im Schlachthof als Vorband gespielt und das war total super. Also die waren sehr cool zu uns als ihrer Vorband. Also es ist sehr gut, sehr fair, sehr nett verhalten. Das hat man auch schon, haben wir auch schon bei anderen Bands anders erlebt. Also und also wie gesagt, ja, also wird ein netter Abend so oder so, aber ja.
Du bist halt. Okay, das ist ein guter Ausblick. Also wer in Wiesbaden oder Umgebung wohnt, geht dorthin und bleibt noch danach noch länger und trinkt noch ein paar Bier und geht besoffen zum DJ-Pult und sagt, ey, spiel mal Bums mit Lass, 1, 2, 3, lass die Leute frei.
Ja, mach das.
So, damit kann man sich Freunde machen, weil Falk fatal.
Und ich werde dann so,
ja. Was willst du sagen? Nein, verpiss dich, du Arschloch. Oder hier, bitteschön, klar. Habe ich den ganzen Abend schon drauf gewartet.
Ich würde sagen, sorry, gibt's nicht auf Vinyl. Steht nur mit Vinyl auf, so.
Ich glaube, das stimmt sogar. Ich glaube, das stimmt. Die 90er waren das Jahrzehnt der CDs. Diese ganzen Schlachtruf-Sender sind alle nicht auf Vinyl erschienen.
Ja, genau. Ich bin
mir ziemlich sicher.
Deshalb fährt der Mike doch gerade so gut mit seinen ganzen 90er Jahren Reissues, weil das kann er jetzt alles auf Vinyl nochmal raushauen, weil gab's ja alles nicht. Und jetzt heutzutage, wo die ganzen Kids, die in den 90ern CDs gekauft haben, merken, Vinyl ist eigentlich der heiße Scheiß. Mhm. Die kaufen das jetzt.
Gott sei Dank habe ich von Anfang an Vinyl gekauft. Weil ich auch ein 90er-Punk.
Ja, das war ja auch gerade so geil dann in den 90ern, wo die Leute dann angefangen haben, weil sie jetzt dachten, okay, mit der CD wird alles besser, ihre Plattensammlung verkauft haben. Es war ja wirklich so, dass das Eldorado auf Flohmärkten und Plattenläden und sonst was, wo du wirklich großartige Platten für einen schmalen Taler hinterhergeworfen bekommen hast. Also.
Ja, das stimmt. Wobei nicht nur. Ich erinnere mich dran. Ich bin damals immer regelmäßig nach Hamburg gefahren und da gab es so viele gute Platten neben dem Schanzviertel. Und ich habe mal für eine LP, das war so ein Mitschnitt von einem von diesen drei Alfred Hitzberg Festivals, die er 1979 in der Markthalle gemacht hat. Und ich glaube, es war der Into the Future. Ich glaube, das war der Mittelteil sozusagen, Sommer 79. Und da habe ich damals unbeschreibliche 80 D-Mark dafür ausgegeben, für diese Platte. Und dafür, eigentlich war die halt echt, also da waren halt so, also echt viel Mist bei, weil der hat ja alles spielen lassen. Mhm. Also auch irgendwelche komischen, also Minus Delta T und Dina Tesbit und so eine Kacke. Mhm. Das halt damals schon völlig unhörbarer Kunstkrach-Quatsch war. Also dagegen war das erste Neubauten-Album ein Hochgenuss.
Und melodisch.
Ja, und melodisch, und das wird einiges heißen. Das erste Neubauten-Album war immer, als ich in der Kneipe gearbeitet habe, war das immer das Album, wenn die Leute partout nicht gehen wollen, mache ich das an. Ja, und dann ist jetzt halt von 10 Minuten ist dann komplett leer, weil das keiner aushält. Kalte Sterne oder kalte Steine oder zuckendes Fleisch.
Ja, ja.
Und wenn die Leute es nicht verstehen, dann machst du das Lied einfach nochmal an.
Ja.
Oder Klapperstrauß von Helge Schneider. Das hat auch mal sehr gut funktioniert. Das geht aber auch direkt so 10 Minuten. Also.
Oder natürlich, dass das Instrumentalstück auf der Kotzbrockenplatte.
Das ist auch sehr stark. Massaker, ne? Das
Massaker, genau.
Das ist auch sehr stark.
Ja. 7 Minuten Hochgenuss.
Ja, Kotzbrocken auch. Ach, auf die lasse ich nichts kommen.
Nee.
Kotzbrocken ist großartig. Ja, in dem Sinne. Hat mich sehr gefreut. Das war ein sehr schönes, entspanntes, unaufgeregtes Nerdgespräch. Hat mich sehr gefreut. Vielleicht machen wir es nochmal irgendwann. Vielleicht mit Reidi zusammen, wenn der sich
irgendwann umschlägt. Vielleicht mit Reidi zusammen, wenn er sich bereit schlagen lässt. Ja.
Also. Genau. Und ich sage natürlich auch mal zu jedem Gast, der von weit weg kommt, also wo es nicht unmittelbar Leipzig in der Nähe ist, ich komme auf jeden Fall mal vorbei und dann gehen wir mal ein Bier trinken. Lokales Bier trinken. Was trinkt man so in Wiesbaden? Ich kenne nur so, Frankfurt kenne ich so Binding, aber das gibt es gar nicht mehr, ne?
Doch, Binding gibt es noch. Das ist auch das, was es hier so gibt. Also. Vielleicht gibt es mittlerweile irgendwie in Wiesbaden ein Craft Beer oder sowas.
Also
hier trinkt man Henninger und Binding. Ja.
Gut. Sehr gut. Auf den Binding, dann demnächst. Genau. Also, mach's gut, ne? Ciao.
Ciao.